Superflex, PPR, tight end premium, Javonte Williams or Christian McCaffrey?
Christian McCaffrey.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir an diesem wunderschönen Mittwochabend?
Ja, alles gut soweit, alles entspannt, die letzte Arbeitswoche des Jahres neigt sich dem Ende.
Ja.
Und in der NFL geht's in die heiße Phase, in den Fantasy-Ligen geht's in die heiße Phase. Und ja, ich bin hyped, was die Schlussphase der Saison angeht.
Das auf jeden Fall. Dezember, ja. Ein sehr schöner Football-Monat, auf jeden Fall. Ja. Wir haben schon ein bisschen Vorgeschmack bekommen im Monday Night Game bei diesem Bills Patriots Bad Weather Game. Das war echt crazy, Mann.
Ja, ich sag mal, wir konnten es halt nicht stoppen, ne? Und Bill Belichick. Der läuft auch 100 Mal, wenn du es nicht stoppen kannst. Und
ja, das Pech war echt krass. Also ja, man muss ja sagen, die Pets haben ja jetzt keinen, die haben ja selber auch nur, wie viele Punkte haben sie gemacht? 14?
Ja.
Das war ja jetzt auch nicht so, dass die da komplett eine Monster-Offensive Performance hingelegt haben, aber es hat halt für die Umstände gereicht. Ne?
Und ja.
Ich war auf jeden Fall witzig zu sehen an sich, so wie einfach, wie du jedes Mal den Ball laufen kannst. Das ist abartig, Mann.
Ja, ich glaube schon, dass wenn sie jetzt irgendwie in Rückstand geraten wären, dass sie dann auch davon abgewichen wären. Aber ja, es war halt nicht notwendig, ne? Solange du keine, solange es nicht notwendig ist, ne?
Klar.
Lauf doch den Scheiß Ball.
Sie haben genug, sie haben sich halt, es waren ja eben auch nicht nur Three and Outs dann. Sie haben ja schon immer wieder einfach so ihre First Downs erspielt und dann hast du halt den einen Big, sagen wir das eine richtige Big Play nochmal dabei.
Ja.
Ja, aber schon geil irgendwie, die Bills da mit echt, glaube ich, 10 Mann in der Box und die Patriots mit, ich weiß nicht, wie viel Tonnen da O-Line-Fleisch da stand. Das war wirklich richtig witzig zu sehen.
Jetzt weiß man, warum sie Jonnu Smith als Moving Guard verpflichtet haben.
Ja.
Also, naja. Ja. Wenn das, du hast schon immer gesehen, wenn das Set rauskam, ne, also ein Kill Harry, Jonnu Smith und dann, keine Ahnung, 20 O-Liner, dann Jakob Johnson, da ja, der macht seinen Job auch recht gut, muss man sagen. Ne? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt besonderes Augenmerk auf unsere Deutschen legt in der NFL. Also, aber ich muss sagen, also Jakob Johnson, der fällt einem doch durchaus positiv auf, so ne, als Fullback.
Ja, definitiv. Alter Amon-Ra St. Brown, auch hier den Touchdown gefangen, dass da drehen wir komplett am Rad.
Wir sind Touchdown, oder was?
Wir sind Touchdown, genau.
Oh ja.
Alter, das war auch, also dieses Game Lions gegen die Vikings, man hat dem Ding zuschauen können und du siehst so richtig, wie die Vikings einfach mit dieser Prevent-Defense ins Verderben laufen. Und Mike Zimmer macht es einfach trotzdem. Es ist...
Tja, du, es musste ja kommen, dass die Lions gewinnen.
Ja, definitiv. Und dass es knapp wird in dem Spiel, dass es bei den Vikings jetzt immer knapp ist, jede Woche, das wissen wir auch. Und war da keine große Überraschung. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall schöne, auch da ein gutes Spiel gewesen. Und ja, jetzt haben wir diese Woche eine schöne Mailback-Folge am Start. Bevor wir da dazu kommen, haben wir unser normales Setup, noch einen Hörertrade drin. Aber bevor wir das machen, glaube ich, legen wir nochmal unseren kurzen Werbeblock ein. Wo kann man uns folgen, Phil?
Ja, zuerst mal bei Twitter, @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo und mir @Phil8190. Genau, ihr könnt auch gerne unserem Discord-Channel joinen, wo wir jetzt mittlerweile auch dreistellig sind, was die Mitgliederanzahl
Ja.
betrifft. Und so viel erstmal von dem, was ich dazu sagen kann, Rest von dir.
Genau, Rest von mir. Können uns gerne auch finanziell unterstützen, entweder bei PayPal, paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Haben auch schon einige Patrons gewonnen. Da freuen wir uns natürlich richtig und dürfen aber natürlich auch gern noch mehr werden. Ja, wir sind da happy und ist einfach ein schönes, ja, eine schöne Wertschätzung, die da ins Säckelchen geht. Das freut uns sehr. So sieht das aus. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Werbeblock und wir können uns dem Hörertrade zuwenden.
Jetzt bist du ganz ohne 49er Seahawk Talk durchgekommen, ne?
Können wir machen.
Nein, alles
Du.
gut. Alles gut. Ich will
Das
auch nicht mehr
ist.
über die Seahawks-Saison sprechen, aber ich wollte es nur mal an der Stelle angemerkt haben.
Ja, das ist ja völlig fair. Das war auch ein sehr, war auch ein gut. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es an sich so ein unterhaltsames Spiel wird, ehrlicherweise. Das war, aber man sieht halt doch, die Seahawks Niners ist immer knapp und oder oft sehr knapp und irgendwo emotional sowieso durch die Division Rivalry. Ich weiß nicht, warum die NFL das aus dem Primetime rausgeflext hat. Das ist einfach ein Fehler. Das sollte man bei diesem Spiel nie tun. Stattdessen konnte man sich da Chiefs und die Broncos anschauen, was ein absolutes Gewürge war. Ja, und am Ende in der NFL, wie so oft, gewinnt halt doch der bessere Quarterback. Und Russell Wilson sah wieder deutlich mehr wie Russell Wilson aus, fand ich.
Ja, etwas, aber also weiß ich nicht. Naja, aber das Spiel war allgemein einfach komplett wild, ne? Also
Ja.
Everett mit drei Fumbles,
Ja.
die 49ers auch mit nur so viel Scheiße gebaut. Also es war ja, da hat man ja wirklich angefangen, aus den Augen zu bluten, was da so an
Ja.
spielerischer Leistung gebracht wurde teilweise. Also, naja.
Turnover-Festival einfach, wirklich.
Ja.
Und dann wird er sowas wie so eine, also wirklich komplett dumme Personal-Foul-Strafe auf Third Down oder sowas. Das wird dann noch nicht mal als Turnover gezählt. Im Prinzip ist es aber eigentlich einer. Das andere Team müsste punten und du schenkst ihnen ein neues First Down. Das ist auch nicht anders als sag ich mal, eine tiefe Interception irgendwo. Und ja, da waren die Niners wirklich vorbildlich. Aber ja, wir sind jetzt 6-6, glaube ich. Wir sind da, wo wir hingehören. Und am Ende, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir uns da unterscheiden. Wir haben das ja dabei in der Mailbag, in dem Mailbag-Teil, wer in die Playoffs kommt. Bin mal gespannt, was du da dann zu bieten hast.
Also ich habe, also um da schon mal so ein bisschen zu spoilern, ich nenne noch keine Platzierung, aber ich war selber überrascht, wie es bei mir letztlich ausging. Aber
Okay.
dazu später mehr.
Du hast es ja wirklich so Matchup-wise gemacht, gell? Also
Ja.
durchgetippt.
Ich habe einen Predictor
Ja.
genommen, genau, und habe das,
Ja.
also ich habe die Matchups durchgetippt, weil, ja, ich dachte mir so gehe ich zumindest sicher, dass ich keinen Formfehler begehe, was gar
Ja,
nicht
okay.
möglich ist. Ja.
Okay. Ja, gut. Nee, ja, so viel zu diesem wirklich furiosen Niners-Spiel vom Sonntagabend. Es war sehr beschämend natürlich aus Niners Sicht, aber waren bei mir schon wieder gar nicht mehr im Hauptfokus, nachdem es mir heute wirklich räudigst schlecht ging in der Früh, weil ich gestern Abend eine gute Freundin ihr zweites Staatsexamen, also quasi fertig geschrieben hat, haben wir es uns ab ja 2:30 nachmittags richtig schön gegeben und dementsprechend bin ich gar nicht so hundertprozentig. Ich werde Schwierigkeiten haben, den roten Faden in dieser Folge beizubehalten. Du musst hier mehr in die Moderatorenrolle schlüpfen, Leute.
Du bist also heute 4,9 Promille, Flo.
4,9 auf Flo, ja. Das könnte ich gestern Abend fast erreicht haben. So hat sich zumindest angefühlt heute früh. Aber gut. Muss man auch mal durch, muss auch mal sein, war ein schöner Tag auf jeden Fall.
Ja, dann hast du zumindest Ausreden für deine Takes, also dann geht's.
Ja, eben, eben. Also passt. Lass uns jetzt aber tatsächlich zum Hörertrade kommen. Ich glaube, wir haben heute sowieso schon ein straffes Programm vor der Brust und sollten nicht zu viel Zeit verlieren. Daher drück mal ein bisschen aufs Gaspedal und schauen uns den einen Trade an. Der war zwischen Inge Meisel und Nico S. Inge Meisel bekommt in dem Deal Irv Smith einen 22 Second und einen 22 First. Der First ist vom aktuell bestgerankten Team. Und abgegeben hat Inge Meisel dafür Cordarrelle Patterson und Daryl Henderson. Ja, was sagst du denn dazu?
Ja, also ist eine One QB League, half PPR und ja, dementsprechend er ist so Borderline Playoff Team, also kann noch reinkommen. Das ist eine Liga, die ich auch mit ihm zusammenspiele oder mit den beiden zusammenspiele. Und ja, dementsprechend, also da ich ganz gute Chancen sehe, also da auch schon die Frage später ein bisschen vorweggenommen, also er hat dazu noch eine Mailback-Frage gestellt, gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Da ich schon Chancen sehe, dass er noch in die Playoffs kommt, vielleicht ein bisschen voreiliger Rebuild-Trade, aber natürlich gibt er hier zwei Spieler ab, die durchaus in der Offseason einiges an Wert verlieren werden, beziehungsweise könnten, daher holt er dann natürlich aus den Spielern hier nochmal das Maximum raus, muss man fairerweise auch sagen. Tja, das ist so ein bisschen, ist ein Trade value-wise natürlich auf seiner Seite schon, aber ja, strategietechnisch leicht fragwürdig, ne?
Ja, also ich muss sagen, was für eine Siegchance sieht man selber für sein Team tatsächlich, wenn man in die Playoffs geht? Also wenn man sein Team selbst ansieht und ja, also bei Patterson und Henderson, ich finde ja, Patterson nächstes Jahr dürfte fast wertvoller sein als Henderson, oder? Also ich glaube, dass Patterson seine Rolle da in Atlanta nicht komplett verlieren wird.
Die Chance besteht jedenfalls. So viel kann man auf jeden Fall sagen.
Und dann ist halt die Sache so, aber wann kriegst du für das Paket halt nochmal einen First-Rounder, gell? Und dann noch einen Second-Rounder dazu und mit Irv Smith halt nochmal einen Shot auf Tight End, wo er auch nicht besonders gut aufgestellt ist, muss man dazu sagen. Daher finde ich das schon völlig fair und im Zweifel, ich hätte den Deal wahrscheinlich auch gemacht, weil ich das halt nicht liegen lassen wollen würde und am Ende hast du dann die zwei Spieler, die im nächsten Jahr, ja, da kriegst du noch jeweils einen Late Second, Early Third oder so, oder einen mittleren Second von mir aus noch, aber dann ist auch Ende der Fahnenstange. Daher, ich finde es okay, das so zu machen, aber hätte natürlich auch, wie es immer so ist, hätte natürlich auch mehr sein dürfen. Aber ja, ist offensichtlich auch nicht drin gewesen in der Liga.
Nee, denke ich nicht. Denke ich auch nicht, manchmal.
Genau. Passt. Also, Inge, dann kommen wir hier auch gleich noch zu der Mailback-Frage, die du schon angesprochen hast. Da können wir dann nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf das ganze Team an sich und den Bild. Aber starten tun wir erstmal mit einer anderen Rubrik. Das war nämlich unser einziger Hörer-Trade für die Woche. Und zwar geht's los mit einem privaten Einstieg. Richtig?
Jawohl, genau. Die erste Frage kommt von Pantonius und ich glaube, es hatte sie noch jemand gestellt, aber hat es dann wieder gelöscht, nachdem er gesehen hat, dass das schon gestellt wurde. Da ging es darum, um deine Löwen und die Frage lautete, was sagt Flo zur Mölders-Degradierung?
Ja, hat mich ja völlig aus dem Nichts getroffen, so wie, glaube ich, alle anderen. Und das ist schon crazy. Irgendwie, weil unser, ja, bester Spieler der letzten Saison und auch, ja, hat dieses Jahr nicht auf dem Level performt wie letztes Jahr, das ist klar. Aber dass es so sehr rumort in dieser Mannschaft, das hat jetzt halt keiner irgendwie so richtig auf dem Zettel gehabt. Ja, wir sind ja da, also wir enttäuschen ja brutal dieses Jahr. Ich glaube, 15 Drittliga-Trainer haben uns als Favoriten auf den Aufstieg irgendwie getippt und das wird nicht eintreten, da sind wir uns jetzt, glaube ich, alle einig. Aber dass unter anderem halt so ein Zwist in der Mannschaft das Ganze ausgelöst hat, das ist Das ja, ist sehr überraschend. Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, dass das ungerechtfertigt ist, ihn jetzt halt so ein bisschen rauszuwerfen, nur weil er irgendwie die Verantwortung beim Elfmeter nicht übernehmen will oder so. Aber jetzt kamen noch mehr so, also interner raus, dass sich innerhalb der Mannschaft von 30 Spielern haben sich 27 gegen ihn ausgesprochen. Und das spricht dann doch eine deutliche Sprache. Er scheint sehr, sehr asozial gegenüber ja, jüngeren Spielern zu sein. Und wenn jemand ja irgendwo mal den Startplatz da im Sturm bekommt und er muss mal von der Bank kommen, dann ja, arbeitet er halt aktiv dagegen, brüllt in der Kabine rum, akzeptiert das nicht. Und am Ende ist der Verein größer als jeder Einzelspieler. Und das muss auch ein Sascha Mölders verstehen. Und du kannst dich so benehmen, wie er es tut. Solange du top performst, hält jeder die Schnauze und akzeptiert. Aber du kannst nicht im Kicker eine Kolumne schreiben, bei DAZN kommentieren, privaten eine Jugendmannschaft trainieren und deine Wampe von Giesing-Shirts verkaufen. Dir drei Weißbier nach dem Spiel reinziehen, wenn du dann Kacke spielst und wenn es im Verein nicht läuft. Dann musst du halt dich anpassen, das kann er nicht offensichtlich und dann, ja, mei, sorry, aber dann musst du dich halt leider verpissen, dann musst du dir einen anderen Verein suchen. It is what it is.
Ja, ich denke mal, da ruft er die Fußballrente, ne? Also,
Ja,
da ist vorbei.
jetzt. Also an sich hat er immer gesagt, er will auch nirgendwo anders mehr hingehen. Ich denke, dass er in München halt bleiben will. Daher, ja, keine Ahnung, kann er halt irgendwo Kreisliga spielen, wenn er Bock drauf hat. Aber also die sportliche Qualität hätte er ja nach wie vor. Also kann Drittliga-Fußball spielen, aber ich denke nicht, dass er das nochmal irgendwo anders machen will.
Na gut.
Genau. Das war's zur Mölders-Degradierung. Und dann fragt Giscard, das geht an dich. Nutzt Phil beim Wassersprudler zusätzlich noch Sirup?
Ich will mich ja nicht umbringen, ne? Also nein. Also ganz ehrlich, ne? Ich finde, es gibt fast nichts Fieseres zu trinken als diese Sirup-Plörre. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser geworden ist. Also ich habe das auch la sehr lange nicht probiert. Wahrscheinlich seit, also wenn ich jetzt überlege, bestimmt seit 20 Jahren, nicht? Oder sowas.
Dieses
Es gab,
T-Top oder wie hieß das?
ja, Trito, aber es gab auch damals schon von Soda Stream oder Soda Max oder wie das
Okay.
damals hieß, gab
Ja.
es auch so Sirup-Gedöns. Und ich sag mal, da klebte dir ja die Zunge am Gaumen. Und
Okay.
also ich fand das immer extrem fies und ich fand den Geschmack fies. Ich meine, entweder ich trinke halt Wasser oder wenn ich jetzt irgendwas anderes trinken will, dann trinke ich halt irgendwie,
Bier.
kaufe ich mir das halt fertig und
Okay,
nehme
ja.
keinen Sirup. Also ein klares Nein an der Stelle.
Ein klares Nein von dir. Ich muss sagen, was ich geil finde, richtig drauf hängen geblieben in den letzten Monaten, der gute Kirsch-Bananensaft vom Rewe, den finde ich richtig geil. Hau ich mir mal so einen Schuss in das gesprudelte Wasser ein. Das schmeckt ziemlich geil.
Okay, ja, nee, also, ja, ich
Du
bin,
bist Team klares Wasser.
ja, Wa Wasser, Kaffee und sonst irgendwie Cola Light,
Oh, wer, Alter. Das ist
auch
ja
nur Cola
widerlich.
Light, nicht Cola Zero, ne?
Ja. Ich finde Cola
Boah.
generell einfach widerlich, muss ich sagen.
Ja.
Außer es ist Rum drin und
Ja,
Limettenscheibe, dann ist das was anderes.
ist bei mir auch sehr selten, also, nee, genau.
Ja.
Und nee, also wie gesagt, zu ja, im Alltag eigentlich nur Wasser oder Kaffee.
Ja,
Da,
gut.
15 Liter Kaffee am Tag.
Der Dan Campbell, der Podcast-Industrie.
Ja, Bürokrankheit, ne?
Ja, it is what it is.
Gut, dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage, oder sind eher zwei Fragen, aber wir teilen das mal eben. Und zwar von Bruno, der haben wir ja auch schon öfter im Podcast angesprochen und ist ja dein, wie sagst du immer, Spätzle.
Ja, mein Homie, mein Spätzle,
Genau, und dann fange ich mal an. Und wann gibt es den ersten Dynasty Flow Merch? Wünsch mir Dynasty Flow Bettwäsche oder ein Dynasty Flow Kochbuch mit den Lieblingsrezepten von Phil und Flo. Sorry, Flo, aber als Grünkohl-Fan würden mich die Rezepte von Phil wahrscheinlich mehr interessieren. Ja, Flo, wann gibt's denn erst ein Merch?
Ja, das mit dem Merch, ich weiß ja nicht, ich bin da sehr skeptisch, ehrlicherweise. Aber nein, man soll ja nichts ausschließen irgendwie, und die Dynasty Flow Bettwäsche würde ich mir wahrscheinlich selber kaufen, fände ich ganz geil. ja, keine Ahnung, also ich glaube, da gibt es von unserer Seite definitiv keine Ambitionen im Moment, weil du bei sowas, glaube ich, auch immer eine gewisse Menge machen musst, sonst lohnt sich das hinten und vorne nicht. Ich arbeite ja in der Druckindustrie und kenne daher das Problem mit Auflage und so weiter und so fort ganz gut. Daher glaube ich nicht, dass da Aufwand und Ertrag oder auch nur Nachfrage im Verhältnis steht. Sollte es da aber mehr Bedarf und Wünsche geben, dann kann man das auf jeden Fall mal sammeln und sich überlegen.
Ja, und zu den Grünkohlrezepten, also die werden natürlich hier alle in den Schatztruhen in Ostfriesland und Oldenburg gehütet. Ne, da
okay. kann man nicht teilen, oder?
Das kann man nicht teilen, ist unmöglich. Nee, also ich war vor 2 Wochen zum Grünkohlessen, das erste Mal der Saison, bei meiner Schwiegermutter in Spee, nenne ich es jetzt mal. Und leider ist das eher so in der Bremer Ecke. Und da gibt es dann nochmal regionale Unterschiede. Also den besten Grünkohl gibt es tatsächlich in Ostfriesland. Wer also nochmal richtig schön Grünkohl essen will, geht da irgendwo hin. Am besten klingelt ihr irgendwie bei 80-Jährigen an der Haustür und lasst euch da einladen. Da gibt es den besten Grünkohl, dazu noch einen schönen Schnaps, schönen Korn. Dann, das bringt dich dann nach vorne. Nachdem du auch richtig Grünkohl gegessen hast, kannst du auch 2 Flaschen Korn exen, dann wirst du trotzdem nicht voll. Also das Zeug liegt so schwer im Magen, da wirst du niemals mehr voll an dem Abend. Ja. Aber.
Sehr gut.
Aber, ja, wie gesagt, also zum Kochbuch fehlt dann noch ein bisschen was, denke ich.
Ja, wir zwei, ja, du packst dann noch dein Toast Hawaii-Rezept rein. Kann ich mich mal erinnern, dass wir mal vor einer Folge irgendwie gequatscht hatten, was jeder gegessen hat, dann sagst du, ja, schön, das Toast Hawaii, der geht halt fix, gell? Das sind dann so unsere Rezepte hier so vor einer Podcast-Aufnahme, wenn es schnell gehen muss.
Ja, also genau, normalerweise koche ich eigentlich immer lang und ausgiebig, aber mittwochs ist bei mir immer stressig, weil man zur Aufnahme auch pünktlich schaffen will, und ja, klar. Dann gibt es manchmal auch schnelle Küche.
So ist das. Und dann kann ich aber die zweite Frage hier von Bruno noch stellen, und das ist: Wann und wo findet das erste Dynasty Flow Fan-Treffen statt?
Ja, gute Frage, ne? Im Moment wahrscheinlich noch nicht so wirklich absehbar. Corona hat die Bundesrepublik wieder fest im Griff. Aber letztlich, wenn das Ganze mal sich etwas wieder beruhigt, dann kann man mal drüber sprechen, ne? Wo und wann man sowas gegebenenfalls mal macht. Also ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht.
Nee, auf keinen Fall. Ich denke, es braucht das NFL-Spiel in Deutschland als Aufhänger. Dann sind eh alle unterwegs und heiß, und da wird sich das doch irgendwie anbieten.
Genau, das bringt uns auch direkt zur nächsten Frage. Swissguy hat gefragt, @49erflo, wie fest würdest du das Deutschlandspiel in München feiern? Also wie sehr würdest du es feiern wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Genau. Ja, das kann auch der Schweizer, weißt du, der Schweizer Schnack hier sein.
Ja, mit Sicherheit. Vielleicht sagen
die das also. Ja. Und daher, ja, also würde ich natürlich mega feiern. Ist jetzt nicht so, dass die Allianz Arena mein liebstes Stadion ist, und ich fände sowas irgendwo anders natürlich auch ganz geil. Also das ist, ich würde auch sehr gerne irgendwie nach Düsseldorf fahren oder so und mir das da anschauen. Gar keine Frage. Ich glaube auch, dass das geil ist, und ob ich da jetzt im Prinzip zu Hause pennen kann oder übers Wochenende irgendwo geil hinfahre und der sowieso ein mega Wochenende dann mit unter anderem dir verbringen kann, da bin ich eigentlich jetzt halt relativ flexibel. Aber klar, natürlich wäre es trotzdem geil, in München irgendwie das zu machen. Gibt's, je nachdem wann das ist, wenn das vielleicht so Ende September, Anfang Oktober sogar ist, schön mit dem Biergarten vorher noch verbinden und so, das ist doch, wäre ich auf jeden Fall dicks dabei und wär mega, keine Frage.
Ja, auf jeden Fall. Also, mir wäre es auch egal, wo. Ich würde
Ja.
dann auch reinreisen.
Definitiv. Genau, jetzt kommen wir auch schon zur vorher schon ein bisschen angesprochenen Frage von Mate. Offener Bellenberg oder nur Fantasy? War natürlich offen, haben wir dann gesagt. Falls offen, dann die Frage nach euren 14 Playoff-Teams inklusive Seeding. Ich war kurz, muss ich ehrlicherweise sagen, ich war kurz irritiert. Dann dachte ich mir, ich bin nicht mit 14 Teams in den Playoffs in Fantasy.
Genau so ging es mir auch, ja.
Sehr schön, aber es ist leider nicht die Realität. Aber daher haben wir dann hier jetzt den Real Football drin. Und ja, ich habe meine gemacht, aber start doch du mal mit deinen.
Ja, genau, also wie vorher schon angesprochen, ich habe hier so einen Playoff Predictor bemüht, das heißt die restlichen Partien durchgetippt und bin dann zu folgendem Ergebnis gekommen. In der NFC schaffen es in die Playoffs als Number One Seed, also ich gehe jetzt von 1 bis 7 einfach durch. Die Green Bay Packers, dann die Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, Arizona Cardinals, LA Rams, New Orleans Saints und das Washington Football Team.
Die Saints hast du da drin.
Ja, ich bin, wie gesagt, ich dann, also ich kann noch mal 8, also von 8 bis 12 habe ich mir noch mit hier
Ja,
notiert.
ja, ja.
Ich habe die Eagles auf 8, die Seahawks auf 9, die 49ers auf 10, die Vikings auf 11 und die Panthers auf 12. Ja, das ist halt, wie ich es getippt habe.
Ja, ja.
Wie gesagt, ich war auch, also ich war auch erstaunt darüber, Washington drin zu haben. Und ja, wie gesagt, so sind meine Teams. Möchtest du deine NFC-Teams dann
Absolut. Vielleicht einmal kurz,
nachlesen?
ich habe es eben nicht, ich hab überlegt, ob ich es auch mit dem Predictor mache, habe mich aber dagegen entschieden, aus dem einfachen Grund, dass ich finde, dass also man überschätzt gute Teams in diesen Predictern halt immer und unterschätzt die schlechten. Du hättest ja auch niemals, hättest du die Vikings bei den Lions als Lost getippt zum Beispiel. Und deswegen sage ich halt, weil so viel Randomness in der NFL drin ist, mache ich es nicht, weil es zu schwer ist, das zu machen. Ich muss halt irgendwo einen, ich habe mir einfach die Team Strengths ehrlich gesagt angeguckt, so nach Offensive und Defensive EPA per Play und so ein bisschen geguckt, so wo stehen die im Moment und ja, in welchem Team-Tier sind die drin? Und so bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Mein Nummer 1 Seed sind die Cardinals, die Nummer 2 die Bucks, 3 die Packers, 4 die Cowboys, 5 die Rams, 6 die Niners und 7 das Washington Football Team.
Ah, auch. Ja, okay. Dann, ja, gut. Ich sag mal, im Prinzip haben wir zumindest die gleichen Teams, auch wenn in unterschiedlicher Reihenfolge.
Ja,
Und
die Niners habe ich und du hast die
Saints.
hier, Saints, ja.
Ja.
Also beim Washington Football Team tatsächlich habe ich überlegt, entweder die oder die Eagles finde ich halt auch. Die haben schon jetzt einen guten Shot auf jeden Fall. Und ja, Washington, die spielen jetzt noch 5 Division-Spiele. Das ist so crazy. Die spielen jetzt wirklich noch einmal gegen die, jetzt etwa zweimal gegen die Cowboys, zweimal gegen die Eagles und einmal gegen, na, Giants.
Giants, ja.
Wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Aber das heißt, da geht es jetzt halt, da geht es um alles und die müssen, glaube ich, nur jeweils eigentlich splitten. Und da bin ich relativ sicher, dass die das schaffen. Und ja, ist halt ein rundum ganz gutes Team und haben jetzt halt keinen so unschlagbaren Gegner mehr drin in den letzten Wochen. Daher, ja, sehe ich die auch gerade so in die Playoffs rutschen. Und dann gäbe es bei mir das Buccaneers Washington Football Team
Oh.
Rematch direkt zu deinem Nummer
Heinicke,
1.
Heinicke Game.
Heineken Revenge Game.
Ja, quasi. Ja, also, ja, ich finde es einfach nur verrückt. Also, dass nach meinem Ranking hier die Seahawks einfach nur wahrscheinlich das Washington Football Team hätten schlagen müssen, um quasi in die Playoffs zu kommen, ist total, total krank. Naja, aber gut.
Ja.
Ich
Gerade haben wir noch von dem Top 5 Pick gesprochen letzte Woche und jetzt ist Phil, nachdem sie die Niners geschlagen haben, wieder auf dem Playoff-Train
Ja,
aufgesprungen.
man muss ja sagen, also ich seh die Stärke, ich sehe das Team auch nicht stark, ich sehe das Team auch nicht als Playoff-Team, aber letztlich, man hat so viele One-Score-Games dieses Jahr verloren, was man sonst in der Vergangenheit immer gewonnen hat, auch mit Gino die Spiele. Also ich sag mal, wenn man ein bisschen ein, zwei Spiele mit ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, dann wäre man halt
Absolut.
locker in die Playoffs gekommen. Das ist ein Trauerspiel, aber ist leider so.
Ja, definitiv. Definitiv.
Gut, dann mache ich mit der AFC weiter. Mein Number One Seed sind die New England Patriots, die Tennessee Titans auf der 2, die LA Chargers auf der 3, die Cincinnati Bengals auf der 4, die Ravens auf der 5, die Chiefs auf der 6, die Colts auf der 7. Das heißt, ich habe tatsächlich die Buffalo Bills nicht in den Playoffs. Ja. Das ist absolut verrückt, aber ist leider so, oder ist so ausgegangen. Die Bills wären meine 8 dann, Steelers 9, Browns 10, Raiders 11, Dolphins 12.
Krass, ja. Das ist echt crazy. Und auch die Browns, gell, da so, wie waren ja mal so ein bisschen echt auch richtig Hype gehabt. Ja. Ganz schön gecrashed und wieder sehr, sehr am Boden angekommen. Bei mir sieht's wie folgt aus. Auch ich habe die Patriots auf 1. Bei mir sind die Chiefs an 2, die Titans an 3 und die Ravens an 4. Dann die Chargers auf der 5, die Colts auf der 6 und die Bills bei mir noch auf der 7 und in den Playoffs.
Ja.
Aber ja, auch das ist tatsächlich, es ist nicht so einfach, also in der AFC ist es fast noch schwerer irgendwie, da hinten raus, da fällt auf jeden Fall ein gutes Team raus.
Ja.
Da, jetzt habe ich hier links in der NFC die Niners und Washington als 6 und 7 drin, und ich mir echt denke, Alter, das sind solche Kack-Teams halt irgendwie, und da musst du in der AFC halt Teams rauswerfen, die eigentlich einen Playoff-Platz verdient hätten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich zwischen Colts und Bills könnte sich, also die spielen, glaube ich, am 18. Samstag, also das ist Samstag in einer Woche, Samstagabend gegeneinander, 22.30 Uhr.
Ah, okay.
Und ich glaube, da könnte sich einiges entscheiden, in dem Matchup, so wie ich das
spannend
sehe. Ja, wird, also wie gesagt, da ist auch wirklich für mich alles offen, ne? Also nach ja den Patriots, die ich doch recht klar mittlerweile als Number One Seed sehe.
Boah, das finde ich auch gar nicht mal. Also, boah, weiß ich nicht. Findest du echt als Number One Seed unbedingt?
Ja, die Defense ist halt so stark und Belichick als Coach. Und ich glaube auch, dass die Offense noch ein bisschen mehr zeigen kann. Das Einzige, glaube ich, wo sie ein Problem kriegen, ist, wenn sie wirklich schnell zurückliegen und weit zurückliegen. Ich glaube, dann wird's ein bisschen spannender, gerade auch mit dem Rookie-Quarterback, wenn du dann wirklich das Playbook öffnen musst. Aber solange die ihr viel laufen und verteidigen, Spiel durchprügeln können, wird's, glaube ich, schwer.
Die Frage ist halt auch, was für ein Seed reicht am Ende halt zum Number One Seed. Und die Patriots haben halt einen bombigen Conference-Record. Die stehen da 7-1. Die haben, und die Frage ist, wird es irgendein Team geben, das alle restlichen Spiele gewinnt, von denen, die erst 4 Niederlagen haben? Und das glaube ich halt nicht. Von dem her ist das halt, das ist so der Punkt, sie müssen nur, in Anführungsstrichen, gegen Dolphins und Jaguars gewinnen. Und da habe ich sehr, sehr wenig ja, Zweifel dran. Und dann musst du noch eins aus Bills und Colts gewinnen. Und dann hast du eigentlich den Number One Seed. Ist ihnen dann eigentlich nicht zu nehmen, meiner Meinung nach.
Ja, und ich sehe auch nicht, die Bills ins Gillette Stadium fahren und da gewinnen. Ne? Also auswärts auch ist das Spiel auch noch. Und boah, das fällt mir doch schwer, ne? Die Bills, weiß ich nicht. Also gerade die Offense macht mir schon echt Sorgen und
absolut,
glaube nicht,
absolut,
dass die da irgendwo den Patriots mehr als 21, vielleicht 24 Punkte auflegen. Und ich glaube, das können die ja eben auch, ne?
Ja, es kommt ja dann immer drauf an, wenn du das in einem Einzelspiel, whatever, auch Mac Jones wirft mal eine Interception
natürlich.
Und so, und dann hast du da gleich irgendwie gute Field Position. Das kann immer passieren. Aber also jetzt zum Beispiel die Titans wären vielleicht auch noch fast so ein Dark Horse für den Number One Seed, finde ich, weil die halt einen Spielplan haben mit Jaguars, Steelers, Niners, Dolphins und Texans. Kann halt auch sein, dass sie wirklich gar kein Spiel mehr verlieren. Obwohl sie definitiv nicht das beste Team der AFC sind. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig.
Ja, also ich habe sie auch. Ich habe hier Patriots und Titans halt mit ausgeglichenem Rekord. Beide 13-4 am Ende.
Ah ja, okay. Du hast sie beide als gewinnenden Rest
drin. Ja, weil, wie gesagt, ich sehe halt nicht, wie die Titans gegen diesen Schedule noch ein Spiel verlieren. Natürlich, es kann immer sein, ne? Pittsburgh, ne, es kann ekelig sein, aber boah, irgendwie, nee, sehe ich das nicht so richtig und dementsprechend ist das dann so geworden.
Genau, okay. So will das sein und ich freue mich auf jeden Fall drauf hier. Das werden sehr, sehr spannende Wochen, definitiv. Ja.
Ich freue mich auf den Shitstorm hier im Anschluss, weil ich die Niners rausgetippt habe und wir doch einige Niners-Sympathisanten als Hörer haben.
Ja, Phil, du hast echt keine Ahnung, Alter. Das ist, du redest nur die Niners schlecht immer und du siehst einfach die Klasse
zu.
Von Jimmy Garoppolo nicht und auch, also die unsere Lockdown-Corner, die wir da jetzt mittlerweile haben, indem jetzt Emmanuel Mosley noch ein paar Wochen ausfällt, Alter. Oh, war das dann rough, hey.
Du Josh meinst,
Norman ist dein Nummer 1 Corner.
Hey. Ich wollte gerade sagen, ist Josh Norman nicht mehr gut?
Josh Norman war doch mal gut.
Ja. Wie lange
Josh ist
das
Norman jetzt? Ist immer noch Elite, aber halt nur im Forcen von Fumbles.
Ja, stimmt. Das muss man halt los anerkennen.
Ja.
Immerhin Peanut Punch, aber na gut. Er könnte wahrscheinlich genauso gut Charles Tillman nochmal aufs Feld stellen. Das wäre ähnlich gut.
Okay, ja. Du, ich schließe nichts aus, wer da noch spielt als Cornerback dieses Jahr bei den Niners.
Vielleicht hat Deion Sanders nochmal Zeit.
Ja, du. Nachdem sie jetzt halt auch immer in diesen weißen Throwbacks spielen oder halt öfters mal, da würde er gut reinpassen.
Das ist so. Okay.
Dann auf zur nächsten Frage.
Genau, stelle ich dann mal. Die erste Frage kommt von Ivan Sörensen. Und zwar, da es jetzt auf die Playoffs zuläuft, wie zufrieden seid ihr mit dem Verlauf eurer Saisons? In Klammern Redraft und Dynasty. Was nehmt ihr mit? Was würdet ihr nächstes Jahr anders machen? Welcher Shot von euch hat reingeschissen oder gerockt? Das sind ein paar mehr Fragen in einem. Aber wir fangen vielleicht mal mit dem ersten Punkt an. Wie zufrieden seid ihr? Oder sind wir? Wie zufrieden
bist du? Also ich hab's mal in Redraft und Dynasty jetzt einfach mal unterschieden. Ich spiele ja kaum Redraft, es sind nur zwei Ligen, aber läuft an sich sehr gut. Downset Talk, ich hab's heute nochmal nachgeschaut, national in diesem Champions League Quali Ranking bin ich auf Platz 38, da sind ja alle Scores quasi drin. Also ich hab ein Bombenteam. Ich hab hier Joe Mixon, Cooper Kupp, jetzt der Javonte Unleashed finally. Dann habe ich Justin Jefferson da drin, Travis Kelce, Lamar. Also es ist echt ein Bombenteam. Und ich stehe 6-7. Und es ist so unfassbar krank. Ich habe über 100 Punkte mehr als der Zweitbeste in dieser Liga und stehe mit einem negativen Rekord da. Aber ja, da so läuft es halt manchmal. Nichtsdestotrotz habe ich im Moment noch den sechsten Platz inne und muss halt jetzt, ich muss einfach nur Woche 7 oder jetzt Woche 14 muss ich gewinnen. Und dann gehe ich mit 7-7 in die Playoffs und ehrlicherweise, ja dann, also ich bin da immer noch irgendwo zuversichtlich und hoffe drauf, dass ich da das Ruder rumreiße und dann tatsächlich auch, könnte ich den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Das Ziel ist dicke ins Visier genommen. Und ja, dann gibt's noch unsere Hörerliga, die Solala. Gerade, ich war da 7, jetzt warte, wie war das? Ich stand da 6-6 oder, 7-5 stand ich vor dieser Woche und jetzt habe ich mit 4 Punkten gegen Wizard verloren, Wochenende. Der hat da mit Javonte noch wirklich mich gecrashed im Sunday Night Game. Davor sah es eigentlich ganz gut aus. Und jetzt halt mit 7-6 stehe ich jetzt auf Platz 7. Da wird's eng und das ist so nicht hundertprozentig. Dynasty liegen. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, da habe ich mir meine Seedings angeguckt von den Contendern. Da bin ich Erster, Dritter, Achter, das ist die JIT-Liga. Dann Dritter, Vierter und Vierter. Also das ist alles in Ordnung und läuft soweit ganz gut. Und in den Rebuild-Ligen bin ich Neunter, Zehnter, Elfter und Zehnter. Leider wird wieder kein First-Overall-Pick rauskommen. Ich schaff's einfach nie, diesen fucking First-Overall mal zu sichern. Aber all in all bin ich sehr zufrieden und deines die Ligen auch. Also der schwarze Fleck auf der Weste ist halt die JIT-Liga und das ist mehr, das ist mehr so, da hat mir ein Vogel drauf gekackt auf die Weste.
Ja, also bei mir ist es dieses Jahr nicht so erfolgreich wie letztes Jahr, aber gut, das war auch echt ein Outlier-Jahr nach oben. Mhm. Redraft ist echt so gemischt, da ist alles dabei, von paar Ligen richtig scheiße zu zwei Ligen mittelmäßig. Ja, total lustig, also zu Downset Talk Liga, weil du da gerade drüber geredet hast. Also in der, ich spiele da aktuell in der Conference League, da bin ich aktuell noch Zweiter. Da könnte ich also noch mein Bye-Week kriegen. Und da bin ich, ich glaube, 0-4 oder 1-4 gestartet. Also richtig scheiße gestartet. und habe danach wirklich, irgendwie, ich glaube, 7 Spiele in Folge oder was gewonnen. Und in der Champions League, für die ich mich ja letztes Jahr qualifiziert habe, bin ich 7-0 oder 7-1 gestartet. Dann hat sich Henry verletzt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Waller habe ich und auf jeden Fall Carson hatte ich noch, auf jeden Fall, genau, sind die komplett die Räder abgefallen und ich habe jetzt 5 oder 6 Spiele in Folge verloren und es geht jetzt, ich kann am letzten Spieltag, glaube ich, theoretisch sogar noch aus den Playoffs rausfallen in der Champions League. Also richtig brutal. Ich habe noch für Montgomery getradet, aber dann kam Cups Bye Week und so. Also so richtig gar nichts mehr geschissen bekommen, richtig underperformed und also richtig bitter. Also mir hätte quasi ein Sieg noch gefehlt, um in die Playoffs zu kommen. Das wird halt schwer. Und ich glaube auch, wenn ich es in die Playoffs schaffe, sieht ganz okay aus, dann wäre ich da halt. Wird das nix.
So. Wie sieht da dein Running Back Room jetzt aus?
Also ich hab für Montgomery getradet, als er noch verletzt war. Das war eigentlich ein ganz guter Move, muss ich sagen. Da habe ich wirklich ja 2 Wochen geopfert und habe gesagt, okay.
Hast du gedacht, macht nix?
Ja.
Macht nix.
Und jetzt habe ich heute vom Wafer nochmal jede Menge, ich nenne es mal Nachschub. Also ich habe Mike Davis geholt, Amir Abdullah, David Johnson, Samaje Perine mit Hoffnung, dass Mixon am Wochenende vielleicht ausfällt und Rex Burkhead. Also wirklich Creme de la Creme. Ich hatte auch natürlich mein Fab in McNichols investiert, mein restliches.
Ja.
Was soll man sagen? Es ist halt richtig vor die Wand gelaufen, so richtig, also mit Anlauf.
Ja. Passiert auch mal.
Ja, nee, und sonst, wie gesagt, Redraft ist so durchwachsen, kann man einfach sagen. Also manches gut, manches schlecht. In Dynasty ist es so, alle meine Contender-Teams können in die Playoffs kommen. Also die meisten sind sicher, die anderen, also normalerweise sollten alle reinkommen. Ein Team habe ich so ein bisschen Angst, werden wir gleich nachher nochmal drüber sprechen. Aber alle anderen kommen rein oder sind schon sicher drin. 2 Bye-Weeks habe ich geclaimed. Also ja, wie gesagt, es ist okay. Bei den Rebuildern ist es so, da haben alle Teams bis auf 1 haben einen Top-3-Pick, also so wie man sich's vorstellt, einige First Overall dabei.
Einige Breeze Halls.
Schauen wir mal, ne? Kommt sich auf die einzelnen Liga.
Natürlich.
Genau, aber das so viel dazu. Also, wie gesagt, ich bin dieses Jahr so, sagen wir mal, es ist eine 3 von der Zufriedenheit.
Eine 3, okay.
Ja. Nach einer 1 letztes Jahr.
Ja, ich glaube, so dumm das auch ist, weil man ja an sich auch immer sagt, Prozess über Resultat, aber so ein richtiges Zeugnis kannst du dir halt einfach erst nach den Fantasy-Playoffs auch geben. Klar. Man kann natürlich immer sagen, ja, da hatte ich jetzt Pech in den Playoffs, aber da ganz ehrlich, ist scheißegal, du willst einfach das Ding gewinnen.
Ja.
Wenn das dann in der einen oder anderen Liga klappt, dann ist das gut, eine gute Saison. Wenn es halt nirgendwo klappt, dann war es am Ende eine Scheiß-Saison. Und
ja,
deswegen musste man da tatsächlich mal jetzt noch in 4 Wochen nochmal drauf schauen.
Ja, und ich sag mal natürlich auch, Injuries sind halt auch immer ein Thema, ne? Für CMC, ich habe wirklich in vielen Contender-Teams auch CMC und der ist mir jetzt halt so auch weggebrochen und sowieso Injuries natürlich immer ein Thema, aber das ist schon bitter halt dann, ne?
Keine Frage, das ist so.
Gut, und
aber was nimmst du jetzt mit? Was würdest du fürs nächste Jahr denn anders machen?
Ja, also ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, im Prinzip noch ein bisschen die Spieler, bei denen ich mir oder von denen ich viel halte, die noch ein bisschen aggressiver attackieren. Gerade so in Redraft oder sowas hätte ich zum Beispiel Cup dieses Jahr wirklich öfter holen müssen. Und also die Strategie, ich hätte gar nicht so viel diversifizieren sollen, sondern einfach echt die Leute nehmen, wo ich von überzeugt wäre, dann wäre es in einigen Teams einfach noch besser gelaufen. Ja, und vor allem nicht auf diese Saison reagieren, ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, trotz allem, dass es richtig ist, in der ersten Runde einen Running Back zu nehmen, in der Regel, oder auch einen Top Tight End, also irgendwo da das Leverage sich zu generieren. Und auch wenn dieses Jahr natürlich Verletzungen da echt scheiße waren und das scheiße aussehen lässt, aber ich glaube trotzdem, dass das der richtige Prozess ist, daran festzuhalten und nicht über zu reagieren.
Ja, also da kann ich komplett zustimmen. Ich denke, dass Running Backs vielleicht nächstes Jahr dadurch der beste irgendwo Value werden, wenn jetzt darauf wieder überreagiert wird. Und man,
ja,
schaut euch an, was wäre denn die Alternative gewesen? Jetzt halt super früh Davante Adams draften, bist du da jetzt halt so der Überking in deinen Ligen? Zweifle ich jetzt ehrlich gesagt auch an. Also, dass dich das jetzt sehr weit gebracht hat. Und was Travis Kelce und Darren Waller jetzt dieses Jahr gemacht haben, war jetzt nicht das, was man erwartet hat. Das heißt, alles, was ich damit nur sagen will, ist, Sicherheit hast du sowieso nicht.
Nee.
Und was für Spieler gewinnen dir gerade wirklich die Liga? Jonathan Taylor gewinnt sie dir. Wenn sie fit waren, dann tun das die Running Backs halt. Auch Alvin Kamara hat super produziert am Anfang der Saison. Oder Najee Harris. Wir kennen die Namen ja alle gut. Und davon auf keinen Fall weggehen, nur weil wir jetzt halt viele Verletzungen hatten. Ich denke, ja, das ist echt ein guter Punkt.
Ich glaube, dass dieses Jahr viele Teams gewinnen werden, die so relativ so zwischen 9 und 12 gedraftet haben. Weil du dann immer eine Chance auf eine Kombi, ja, aus Taylor, Harris, Eckler, Mixon hast, gehabt hast am Anfang und dann vielleicht sogar noch am 3-4-Turn dann Cooper Kupp genommen hast. Vielleicht, sage ich jetzt mal, im Bestfalle, dann hast du natürlich ein Monster-Team, ne? Aber wie gesagt, also schauen wir mal, also ich glaube, das ist so ein bisschen die, was man so mitnimmt. Die Takes.
Definitiv. Also was ich mir aufgeschrieben hatte, war auf jeden Fall, ich bleibe dabei, wenig Redraft-Ligen zu spielen. Das ist das Beste, was es für mich gibt. Ich habe schon wieder die Woche keinen Waiver gemacht zum Beispiel. Ich denke einfach auch nicht dran und dann sehe ich um 17.05 Uhr auf einmal die Meldung, alter, Waiver-Claims sind durchgelaufen und das regt mich richtig auf. Und wenn ich das nur mit zwei Teams machen muss, dann ist es mir halt im Zweifel egal, dass ich die nicht so top manage. Aber so zum bisschen Spaß und Draften vor der Saison ist es halt trotzdem. Deswegen war das jetzt für mich eine ganz gute Mischung. Was ich sehr gut finde tatsächlich in Redraft ist ein kürzeres Lineup. Gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Down the Talk dürfte noch eine Flexposition vielleicht mehr haben.
Ja.
Aber unsere höhere Liga zum Beispiel, die könnte zum Beispiel, also das sind 8 Starter, oder? Plus Defense.
Mhm,
aber mit nur einem Quarterback. Ja. Da könnte es. Naja, aber das ist dann eigentlich schon einer mehr als Downset Talk, glaube ich. Das weiß ich nicht. Also ich fand auf jeden Fall das mit dem kürzeren Lineup bisschen angenehmer, weil dann halt am Waiver echt auch was da ist und das hat einfach noch mehr was von Redraft für mich in Dynasty liebe ich tiefe Roster und tiefe Lineups, aber in Redraft finde ich es andersrum ein bisschen cooler, weil dann auch der Impact, wenn man gut gedraftet hat oder ein, zwei halt richtige League-Winner sich gepickt hat, der ist dann halt höher und es kommt nicht mehr so stark auf den Waiver drauf an. Und klar, einfach halt den Running Back draften, der sich nicht verletzt, das ist ein ganz wichtiger Takeaway, den sollte man sich für nächstes Jahr wieder merken. Und in Dynasty muss ich sagen, ich würde weniger Win-Now-Moves, glaube ich, machen. Also, oder so, wo man sagt, jetzt halt, ich weiß, ich habe langfristig den Wertverlust. Ich investiere in halt einen alternen Hopkins oder einen Zeke Elliott oder so, was auch immer. Da bin ich immer mehr davon weg, halt, das tatsächlich zu machen. Es kommt immer auf den Preis an, keine Frage, aber wir sehen es jetzt wieder bei CMC leider, dass das halt, dass es sehr schnell passiert, dass dieses Asset oder dieser Spieler, in den du da viel rein investiert hast, dass er dir dann in diesem Jahr nicht mal was bringt. Und das schädigt, also trifft dich halt dann doppelt. Einerseits bringt dich in den Wins nicht weiter und andererseits hast du den Value-Verlust. Glaube ich, werde dahingehend noch ein bisschen konservativer werden.
Obwohl ich glaube, das ist auch viel Bias, ne? Also wenn du jetzt natürlich den richtigen Spieler bekommen hast, dann ist es natürlich gut. Aber also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, das ist jetzt halt einfach der Bias, weil sich dieses Jahr so viele Running Backs und so viele Win-Now-Spieler auch einfach verletzt haben.
Ja, ich finde aber auch generell, also ich kam jetzt eher darüber auch dahin, dass ich mir so an, also dass irgendwo war, Wide Receiver, schaust du mal da nach ADP an, wo die in Redraft gingen, und es ist halt einfach viel zu random. Es ist so schwierig, Leute, also die guten Producer zu finden, dass ich sage, warum soll ich diese Prämie eigentlich bezahlen dafür, dass ich darauf hoffe, dass der wieder, ja, also Difference-Making ja, Production liefert. Und ja, ich meine, ich habe auch für Austin Eckler getradet zum Beispiel und das ist natürlich dann super, aber ja, ich weiß einfach auch, ich habe ein Team zum Beispiel, das Team in der Fodak, das hätte ich glaube ich letztes Jahr, ich hätte es nach der Saison einreißen sollen, glaube ich. Es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen langfristig. Jetzt stehe ich da mit Alvin Kamara, Aaron Jones, irgendwie DeAndre Hopkins. Das Team ist schon noch gut, keine Frage. Ich kann da auch gewinnen, aber ja, also die größten Chancen rechne ich mir nicht aus, dass ich da wirklich auch den Titel hole. Und dann stehst du nach dieser Saison jetzt da und boah, der Value ist auf jeden Fall massiv gesunken über diese eine Saison.
Ja, vielleicht ist es cleverer, nicht zu viel von den Spielern zu haben. So ein punktuell finde ich es, glaube ich, clever, aber ich glaube einfach, wo ich dir recht gebe, zu viele von diesen Spielern zu haben, einfach auch irgendwie dann so unnötige Tiefe zu haben, das ist, glaube ich, was Value verbrennt. Da würde ich dir recht geben. Okay,
Genau.
dann, genau, welcher Shot von euch hat reingeschissen? Also ich glaube einfach, welcher Spieler, den wir so genommen haben, hat reingeschissen oder gerockt. Abseits der Rookie, Rookies, die hattet ihr ja schon. Ja.
Ja, da kann ich vielleicht einmal ganz kurz, ich gehe da jetzt mal einfach nur kurz durch, welchen Spielern war ich hoch. Noah Fant, finde ich, hat reingeschissen. Darren Waller hat gemessen an den Erwartungen, die ich hatte, reingeschissen. Chase Edmonds hat brutal reingeschissen, weil er einfach gar nicht mehr, also gar nicht das Volume bekommen hat, auf das ich gehofft habe. Und Brandon Ayuk, ja, auch wenn er sich jetzt langsam fängt und schon auch ganz okay ist, aber auch da waren die Erwartungen ganz andere. Das wären jetzt so die vier Spieler gewesen, die mir in den Sinn kamen.
Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, Cooper Kupp und
Reingeschissen, ne?
Najee
Das
Harris,
ist.
die waren richtige Misses von mir. Nee, Spaß.
Also,
Aber bei denen war ich ja relativ hoch, so
ja.
und auch zu Recht, das war gut. Waller habe ich natürlich bei mir auch aufgeschrieben, der bislang ja meinen Erwartungen nach auf jeden Fall enttäuscht hat. Und ich war so bei Swift zum Beispiel zu niedrig. Ja,
Okay,
das, also
ja,
ich habe
aber.
sonst, ich habe meine Listen mal angeguckt oder unsere Rankings mal angeguckt. Ich muss schon sagen, dass wir gar nicht so kranke Misses dabei hatten. Also so immer mal, wo man sagen kann, natürlich jetzt, ne, was jetzt nicht so ideal gelaufen ist, aber insgesamt muss ich uns da mal loben. Ja, muss man einfach auch mal sagen und also klar, man hat immer ein bisschen was dazwischen, aber ja.
Das ist so, ja, aber dann lass uns doch, jetzt, das waren die Misses, welche Spieler haben denn richtig eingeschlagen? Also, oder war das bei dir jetzt der Cooper Cup und
Ja,
Najee?
Cup und
Ah,
Najee
okay, ja,
waren
gut.
meine Top,
Ja,
genau.
bei mir, da habe ich eben auch, klar, ich habe mich ja dann von Cup überzeugen lassen von dir. Das war definitiv sehr gut und da bin ich auch sehr dankbar, für deinen Rat und dass ich es auch angenommen habe. Das war sehr gut. Dann, wo war ich richtig, oder wer finde ich, der hat gerockt? Joe Mixon, Antonio Brown an sich hat er schon gerockt, aber ist halt dann leider jetzt halt verletzt gewesen. Der fand ich aber, war vom Prozess her gut. Jacoby Myers, freut mich, dass er, also für das, was er halt wert hatte oder auch nach wie vor noch hat, immer noch, finde ich, sehr gut liefert. Und natürlich, den muss ich schon nennen, Leonard Fournette. Lombardi Lenny, Alter, das war, Und das, also den Mist, den heftig dir an. Das ist
ja zu Recht
auch. Das ist deutlich.
Ja, alles okay. Ich habe ihn ja auch noch am Anfang der Saison für, ich sag mal, in einem größeren Trade an dich mehr oder weniger verschleudert. das kommt ja auch noch hinzu. Also,
ach echt, oder? War das in der IDP-Liga?
Ja.
Hast du mir den da rüber geschickt?
Ja, in dem größeren Trade, da war er dabei.
Okay. Hast du ihn da gedraftet? Das ist krass, schau mal an.
Ja, aber der war irgendwann so spät auf dem Board.
17. Runde.
Er war so spät auf dem Board, wo selbst ich ihn nicht mehr liegen lassen konnte. Und ja, ist wie es ist. Ne?
Naja, du hast da in dem Deal immer Elijah Moore bekommen. Also ich meine, das ist...
Ja, der Deal war auch, ist auch im Nachhinein, glaube ich, für beide ganz okay. Aber trotzdem habe ich ihn dir da mit verschleudert. Sagen wir mal, ich habe ihn da als Drittrundenpick oder sowas bewertet. Und
das ist bestimmt zu weh. Ja. Nee, also und ich finde da einfach auch, weil ich den wirklich, was ich schon sehr, sehr feier, ist die... Er sieht auch viel, viel besser wieder aus. Und er muss einfach auch aufhören damit, dass er sich irgendwie diese Targets oder diese Receptions in Jaguars Zeiten oder jetzt auch bei den Bucks, er bekommt die nicht geschenkt. Er ist wirklich auch ein viel besserer Receiving Back, als ich das irgendwie, also mal aus Real Football Sicht eigentlich gesehen habe. Ich dachte, er ist ein Carlos Hyde Typ Receiver.
Ja. Nee, das nicht. Ich meine, ganz, er war ein Top-10-Draft-Pick, ne? Ob nun berechtigt oder nicht, das muss man sagen. Aber letztlich, der kann schon Football spielen. Aber er ist halt auch kein begnadeter Receiving-Back. Er kriegt die Targets und er kriegt die Rolle halt, weil kein besserer da ist. Ne? Weil Rojo und Gio Bernard halt sind halt, ich sag mal, nix.
Er ist kein Christian McCaffrey, das ist schon klar.
Genau.
Er ist okay. Aber all around, also ich sag mal, also wie viele bessere Receiving Backs gibt, die halt irgendwo auf seinem Level sind, was auch den, also die Running Ability angeht. Ich glaube, da gibt's wirklich nicht viel. Sein Gesamtpaket ist schon sehr stark, finde ich.
Wie gesagt, deswegen war er auch ein Top-10-Pick und ich mochte Fournette auch, also früher. da hat man irgendwann gesagt, halt, dann ja. Und dann war halt irgendwann guckt, ne? Das war bei ihm so ein bisschen wurde über ihn gesagt, ne? Weil das war ja dann irgendwie auch, ich glaube, dann hatte er auch so ein bisschen off-field so ein bisschen die Probleme. Und ich glaube einfach, es macht viel auch diese Brady-Aura.
Tampa-Tom. Ja, absolut.
Der, ich sag mal, der kriegt sie alle irgendwie in den Griff, ne?
Beeindruckend.
Auf jeden Fall, aber kann ich nichts gegen sagen, ist auf jeden Fall absolut fairer Punkt und Ach so, ja, ansonsten natürlich, um da nochmal einzuhaken, einen, den ich mir auf jeden Fall noch auf dem Zettel schreibe, wo wir Rookies ja ausnehmen, aber Terrace Marshall würde ich mir auf jeden Fall auch hier definitiv ankreiden, ne? Da kann man, da braucht man nicht nichts zu sagen, das ist einfach so.
Genau. Ja, definitiv. Genau, gut, dann weiter geht's. Nächste Frage kommt von Barista Renault und der fragt, wie sehr hat sich für euch Fantasy Football verändert, seitdem ihr einen Podcast macht? Mehr Spaß oder mehr Stress, Frust? Sind Verhandlungen um Trades einfacher oder schwerer? Seid ihr erfolgreicher in den Ligen oder das Gegenteil?
Ja, also mehr Spaß oder mehr Stress, Frust, würde ich sagen, ist eigentlich relativ gleich geblieben für mich. Was frustrierender geworden ist, sind die Trade-Verhandlungen. Das ist hier die nächste Frage. Das muss man einfach sagen. Also ich habe schon oft das Gefühl, dass ich einen Trade anbiete und dann erstmal so, Moment mal, wenn der das jetzt anbietet, dann kann ich das nicht machen. Da muss ich erstmal Research betreiben. Warum bietet er den Trade jetzt so an? Und ich habe einen Fall oder einen Trade gehabt. Da habe ich jemanden zwei Spieler angeboten und hatte ich die in der letzten Folge, ich sag mal, relativ zerstört. Und dann hat derjenige gesagt, nee, ich hör mir erstmal euren Podcast an. Und hat sich die Folge angehört und wollte danach natürlich die Spieler nicht mehr haben. Also genau diese Story hatte ich halt. Ne? Das sind so, und also ich glaube schon, dass das schwieriger geworden ist insgesamt. Und gerade bei Leuten, wo ich weiß, dass die uns hören, dann auch so, ich sag mal, auch gesagt wird, natürlich, wenn jetzt jemand weiß, Also jetzt mal als Beispiel, ich feiere Najee Harris, so, dann wird er halt von mir immer nochmal den First-Round-Pick extra verlangen, als ja, den Spieler dann zu einem normalen oder fairen Value halt abzugeben. Ja, also ich glaube schon, dass das sehr viel schwieriger geworden ist, mit den Leuten, die uns hören, zu traden. Erfolgreicher oder nicht erfolgreicher, ich glaube, darauf hat es eigentlich keinen Einfluss, weil, ich sag mal, die Sample ist natürlich jetzt klein. Wir machen den Podcast jetzt seit, nicht mal einem Jahr, also einer Fantasy-Saison, so kann man es vielleicht sagen. Und deshalb ist das Sample halt kleiner. Ich glaube nicht, dass der, also dass das mit dem Erfolg dann verknüpft ist. Aber ja, ich glaube, man verändert ja nicht dadurch, was für ein Spieler man ist oder sowas. Insgesamt glaube ich einfach auch, dass durch den Podcast und durch die Vorbereitung, aber auch so die ja nochmal, also nochmal, man nochmal besser geworden ist. Man sich nochmal mehr über gewisse Sachen Gedanken macht und natürlich sich noch tiefer einliest und einarbeitet und sowas. Und dadurch auch nochmal als Fantasy-Football-Spieler nochmal ein bisschen besser geworden ist.
Ja, das denke ich. Also wenn ich hier mal so ein bisschen die Frage nochmal durchgehen kann, also mehr Spaß oder mehr Stressfrust. Ich glaube, generell habe ich mehr Spaß an Fantasy mittlerweile, eben weil ich es entspannter sehe. Also das ist halt schon wichtig. Also es hängt einfach, weißt du, so früher, ich muss schon sagen, so eine bittere Niederlage, wo ich echt dann voll invested war letztes Jahr noch oder so, die hat mich dann schon, die kann ja so richtig den Montag versauen oder dann denkt, und mittlerweile da beim, oder Sonntag Football schauen, Red Zone, es ist mir einfach wurscht. Also ich gucke schon gern mal rein in mein Ding, in meine App und wie steht's und wen muss ich hier vielleicht noch aufstellen und so weiter, aber es belastet mich halt einfach nicht mehr so. Oder ein Spieler verletzt sich, dadurch ist ein Team am Arsch. Ja, mein Gott, who cares, Alter? Es gibt wichtigere Dinge als den Quatsch. Das ist doch wirklich nur eine Unterhaltung. Und wenn es mal so weit käme wieder, dass ich nur gefrustet bin, deswegen, dann höre ich auf damit. Das ist von dem her, da bin ich schon deutlich entspannter geworden und deswegen macht es mir auch mehr Spaß. Vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass wir uns hier sehr viel damit auseinandersetzen und ja, man einfach irgendwo sich denkt, deswegen ist ja die Arbeit, die man reinsteckt, nicht schlechter geworden, nur weil sich jetzt der Spieler verletzt hat und man dadurch halt irgendwie oder ein Matchup mal mit 2 Punkten Unterschied verliert. Und Verhandlungen, ich muss sagen, ich habe damit noch nicht die Erfahrung gemacht, dass mir jemand, also einmal, tatsächlich, da hat mir einer das ja auch vorgeworfen, dass ich da lowballen würde und versuche hier die Leute abzuziehen und so, weil er hört ja auch meinen Podcast und im Endeffekt haben wir aber dann einfach, am Ende kam der Trade in gar nicht so sehr abgewandelter Form dann sogar zustande. Aber, also ich muss sagen, im Großen und Ganzen geht das alles gut. Ich finde Trades, ja, die sind nie einfach. Also meistens hast du das Problem, dass die Leute nicht so aktiv sind wie man selbst. Und das ist auch witzig, jetzt für die nächste Frage habe ich das schon mal im Hinterkopf. es ist nicht so, dass meine Inbox jetzt vor dem Podcast immer voll war und mir die Leute ihre Spieler verkaufen wollten und jetzt kommt plötzlich nichts mehr. Ich kriege einfach so generell halt keine Trade-Anfragen eigentlich. Ich mache die immer.
Ja, gut. Das ist so, genau.
Daher, also der Podcast macht an und für sich einfach so sehr viel Spaß. Und natürlich, man ist schon besser geworden. Wir haben halt auch Premium-Content und so und dadurch einfach gut. Und man hat einen richtigen Prozess dahinter, wie man sich auf Folgen vorbereitet, was für Stats man arbeitet und so. Das macht man halt in der Konstanz nicht, wenn ich keinen Podcast mache.
Ja, und ich glaube einfach, du musst einfach auch so ein bisschen, es ist natürlich so, du kannst hier was erzählen und wenn du dann in den Ligen halt was ganz anderes machst, ist es halt auch irgendwie, ne, so, du musst schon da so ein bisschen auch dabei bleiben, was du gesagt hast. Natürlich, Fantasy ändert sich täglich und es können sich halt auch Sachen für gewisse Spieler täglich ändern, aber nichtsdestotrotz, also ich sag mal so, es ist schon, man überlegt schon, okay, kann man das gegenüber seinem Prozess vertreten, was man jetzt hier gerade tut, so. Also, das ist schon was auch, wodurch man, glaube ich, eine ein bisschen straightere Linie fährt teilweise, ne?
Put your money where your mouth is.
Richtig.
Genau. So ist es. Genau. können wir damit zur nächsten Frage kommen?
Ja. Also, bin ich dran?
Ja,
Okay,
ich glaube, jetzt
sorry.
bist du dran.
Okay, dann mache ich. Also die Frage kam von oder kommt von Mr. Krabs und die bezieht sich auf Trade-Angebote. Bei welchen Trade oder bei also bei welchen Trade-Angeboten bereut ihr, sie letztendlich abgelehnt zu haben und bei welchen Trade-Angeboten seid ihr im Nachhinein mehr als froh, sie doch angenommen zu haben, obwohl sie zu dem Zeitpunkt nicht so vielversprechend aussahen?
Ich hätte generell dazu eine Frage, gibt es irgendwo ein Tool, das einem dabei unterstützen kann? Weil ich habe da auf diese Frage habe ich keine Antwort. Ich weiß nicht, welchen Trade ich letztendlich abgelehnt habe, der mir, also da gefühlt sind Trade-Angebote, die ich ablehne, sind auch direkt wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht, weil sie entweder so fernab von Gut und Böse sind. Und ansonsten falsch ich rum und Ding, also, und dann kommt eigentlich auch einer zustande, wenn ich den gut finde. Und wenn ich ihn nicht gut finde, dann. Deswegen, mir fällt tatsächlich keiner ein, den es gibt. Ich habe auch ein bisschen versucht, so nachzuvollziehen, wo ich getradet habe. Und auch das andere, bei welchem Trade bin ich froh, dass ich ihn doch angenommen habe. Ich so ein bisschen, also kann man irgendwo halt wirklich Trades, abgesehen von Sleeper, dann in den Transactions filtern. Gesammelt seine Trades irgendwo sehen. Wenn das ginge, dann fände ich das deutlich einfacher oder leichter zu beantworten.
Also du kannst deine Trades, deine gemachten Trades, kannst du in den Ligen sehen, wenn
Ja,
du,
genau.
also das kann man schon sehen, aber bei den Angeboten ging es mir tatsächlich genauso. Also dafür muss ich auch sagen, also da war ich jetzt auch oder hatte ich jetzt auch nicht die Zeit für, alle Ligen wirklich durchzugehen, zu gucken, wo sind, also du kannst ja unter Trades kannst du ja zumindest auf dem Handy kannst du sehen, so gerade die
Ja.
letzten, aber das konnte ich jetzt auch nicht, oder das habe ich jetzt auch in dem Sinne nicht geschafft. Dazu ist es halt eben auch einfach so, die Trade-Angebote, die ich ablehne, sind meistens entweder, wie du schon gesagt hast, Riesenscheiße oder ja, also, und es sind halt einfach auch nicht viele, die man so bekommt. Da hast du auch vollkommen recht. Also, wie gesagt, ich bekomme halt auch nur entweder Code oder keine. Also, ich sag's jetzt mal, ich spitz gesagt, also das, wenn, muss ich sagen, was gut ist, viele schreiben einen an und sprechen dann, ne, ich hätte Interesse an dem Spieler und ja, ne, also das ist schon okay, aber so, also habe ich auch in dem Sinne nicht. Aber
Was ich vielleicht
ja.
einen weiß ich tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade ein. Das war jetzt in der JIT-Liga. Da habe ich wirklich aus Geiz nicht für Jimmy Garoppolo getradet und der wäre sau billig gewesen. Den hast dir du dann gekauft für irgendwie einen Drittrunden-Pick oder so. Und da hat er echt scheiße gescored und ich hatte halt schon vier Quarterbacks an sich. Aber dann hat sich Kyler Murray verletzt und Trey Lance kam nicht aufs Feld und ich hätte den Deal hätte ich definitiv machen müssen im Nachhinein, weil mir das wahrscheinlich ein bis zwei Spiele gewonnen hätte und deswegen verpasse ich halt die Playoffs. Also das ist der Deal, den hätte ich gerne zurück, um den durchzuziehen.
Ja, also ich hab mir noch einen, also ja, das war eine Verhandlung, kann man sagen. Und es ging darum, also ich wollte Waller haben, das war auch noch vor der Saison, weil ich Tight End mäßig in der Liga, also ich bin im Win Now gewesen oder nach wie vor im Win Now. Und es ging um Waller, den ich haben wollte, und er wollte Javonte Williams haben. Und mir fiel es da schon schwer, Javonte Williams abzugeben, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht viel drauflegen muss, weil es auch eine Teil der Premium-Liga war, hätte ich das, also hätte ich es gemacht, ne? Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich noch einen Second-Round-Pick oder so auf Javonte drauf hätte legen müssen, hätte ich es gemacht. So, und aber der andere wollte halt irgendwie, ja, ich glaube noch zwei First-Round-Picks oder sowas,
Deine
also was.
Erstgeborene.
Ja, genau. Es war jenseits von Gut und Böse. Und auch, also ich sag mal, die Vorstellungen waren einfach derartig hoch, dass ich es dann letztlich nicht gemacht habe, obwohl ich eigentlich den Elite-Titan da auch wollte. Aber jetzt natürlich, ich glaube, jetzt würde es one-on-one schwer sein für ihn, mir Waller zu verkaufen für Javonte Williams.
Ja, zu Recht.
Also das war ein Deal, wo ich froh bin, dass der nicht zustande gekommen ist. Und dann habe ich noch zwei Trades, wo ich froh bin, dass sie gemacht worden sind. Ich habe mir jetzt einfach was aufgeschrieben, ne, wie auch immer die dann zustande kamen, aber hier Burrow habe ich bekommen in einer Rebuild-Liga und habe dafür Wentz, Chuba Hubbard und Davis Mills abgegeben.
Wow.
Und ja, aber es ist für mich einfach, also der andere ist halt im Winnow und ich denke, mit Wentz hat er sich von Burrow jetzt nicht so krass, zumindest mal fürs Winnow-Fenster verschlechtert und er hat jetzt Chuba Hubbard eben für seinen McCaffrey als Backup, ne, ob das jetzt gut, wird sich zeigen in den nächsten Wochen, was das wert ist, aber ja, grundsätzlich ein Trade für mich, der sich als Rebuilder auf jeden Fall gelohnt hat, für ihn muss man sehen. Ja, aber das ist natürlich ein Deal, über den ich mich jetzt im Nachgang auf jeden Fall freue. Hast du auch noch irgendeinen da oder hast du keinen mehr?
Bevor nee,
ich, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit laber und gut. Und dann habe ich noch einen Deal, über den ich auch froh bin, dass ich den gemacht habe. Und zwar, das war der Michael Carter Deal, da habe ich Michael Carter und einen Drittrundenpick für einen First dieses Jahr abgegeben.
Ja.
Genau, das waren so, also das waren so Deals, über die ich mich gefreut habe, beziehungsweise mich gefreut habe, die nicht an oder nicht angenommen zu haben. Und ja.
Gut, guter Punkt. Dann, jetzt kommen wir zurück zu Inge Meisel.
Genau.
schon vorher angesprochen im Hörertrade. Lieber Phil, wie siehst du meine Playoff-Chancen in der The League? Sollte ich lieber ein paar Picks sammeln oder habe ich noch die Chance reinzukommen? Liebe Grüße auch an Flo. Wobei du bestimmt befangen bist, vielleicht vertraue ich dir lieber Flo. Gut, ich sage mal, war alles in allem schon eine sehr geile Frage, von der ganzen, vom ganzen Stellen her. Jetzt habe ich mir, wir haben uns ja jetzt, du hast mir auch das Team gezeigt, wir sind im Hörertrade schon ein bisschen drauf eingegangen, jetzt kannst du ja nochmal deine gesamte Meinung zu seinem Bild sagen.
Ja, also genau, also ich habe heute mal so ein bisschen hin und her gerechnet und mir die Matchups auch angeguckt, das ist eine Liga, in der ich spiele, deshalb die Befangenheit, die mir da unterstellt wird und das ist auch so ein Team, also das einzige Contender-Playoff-Team, das ist seit 2 Jahren verflucht, mein Team da, also egal für welchen Spieler ich trade, der verletzt sich oder verlernt das Footballspielen oder keine Ahnung. Also das ist wirklich eine Liga für mich, die verflucht ist. Jedenfalls, ich bin da auch an der Borderline. Da ist es so, wir haben 3 Divisionen. Die 3 Divisionssieger kommen rein plus die 3 besten nach Rekord beziehungsweise dann Points vor bei gleichem Rekord. Mhm. Genau. Und wir haben jetzt aktuell, ist es eigentlich so, dass ich glaube 7 oder 8 Teams noch realistische Chancen auf die Playoffs haben. Und ja, also ich habe das mal durchgespielt heute und er schon, also Inge Meisel, Dominik, hat schon eine realistische Chance, in die Playoffs zu kommen, hat aber jetzt diesen Trade gemacht mit Cordell Patterson am Anfang. Und ja, ich weiß nicht, ob der Trade ihm nicht nachher seinen Playoff-Spot jetzt kosten könnte. Und wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist so ein bisschen für mich letztlich gut, weil wenn er nicht reinkommt, er in seiner Division, der Divisionssieger steht fest, also er könnte höchstens dann, also konkurriert quasi auch mit mir und ja, das wird auf jeden Fall ein spannender Spieltag, also da kann alles passieren in der Liga für mich.
Ich bin gespannt, vielleicht schaffst du es ja dann doch noch rein, quasi mit dem Curse-Team rein in die Playoffs, aber Ich muss sagen, also ich habe mir jetzt das Team hier von Dominik angeschaut und ich würde es auch einreißen. Also du hast in Dynasty halt diesen easy way out, sage ich mal. Du musst nicht irgendwas erzwingen, du kannst einfach auf Value gehen. Im Zweifel, da hast du die Sicherheit, dass es langfristig sich in die richtige Richtung entwickelt, bevor du am Ende dastehst bei so Spielern wie Henderson und Patterson. Die haben dann kein Value mehr, dann lieber jetzt den sicheren Value mitnehmen. Und ja, also im Zweifel finde ich schon, normalerweise sind jeder Dynasty halt so, sind die Teams, die ja 2, 3 sind da schon drin, die wirklich auf jeder Position auch ganz ordentlich besetzt sind. Und da war in seinem Team schon, oder hier Dominik, in deinem Team sind da schon ein paar Löcher drin. Selbst da, also selbst in der Startaufstellung, Tight End ist ist ja gar nichts. Und daher lieber nochmal ein Jahr Anlauf nehmen und auf Value Gewinne achten und nicht die, also das nicht jetzt in diese Truppe würde ich nichts reinstecken und daher finde ich den Deal, fand ich den Deal vorher auch vernünftig und kannst ja, du hast ja den einen oder anderen schon als Trade-willig bezeichnet oder halt ihm den Spitznamen verpasst. Wenn du da noch ein bisschen was machen kannst, dann glaube ich, gehst du in die richtige Richtung.
Ja, trade gerne mit mir nochmal. Ich nehme dir gerne nochmal den einen oder anderen Spieler ab.
Dominik, du musst unbedingt für 23er First-Round-Picks traden. Die gibt der Phil auch sehr gern ab.
Wollte er schon von mir haben, Ja, alle, eben. Alle wollen sie die 23er-Picks haben. In allen Ligen kommen sie, kommen die Leute wie die Scheiß auffliegen auf die
Picks. So ist das. Aber gut. Gut. Genau. Das zur Frage von Inge Meisel.
Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die war auf Twitter von Sven. Und da, der fragt einfach, was passiert, wenn man 14-0 durch die Liga marschiert? Flo, was passiert dann?
Das ist relativ einfach. Du hast eine Bye-Week und scheidest dann in der ersten Runde der Playoffs aus. Und dann regst du dich auf.
Genau das habe ich mir auch notiert. Du fliegst im Halbfinale raus. Also,
vor allem nach solchen Flexes halt. Das ist immer unangenehm dann.
Ja, ich spreche da auch aus Erfahrung. Mir ist halt genau das Gleiche passiert. Ich habe das in der, das war letzte oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht genau, da habe ich das Team umbenannt in, jetzt muss ich lügen, 72er Dolphins, die ungeschlagen waren, waren, 42er, waren die 72er Dolphins, glaube ich, ne? Wenn, wenn das Jahr jetzt nicht stimmt, dann ja, bitte.
Nee, nee, stimmt schon, stimmt schon.
Ja, stimmt, okay. Auf jeden Fall habe ich das Team so umbenannt und bin dann schön in, im Halbfinale in eine Wand aus Henry, Montgomery und wie sie nicht alle hießen, gelaufen und bin sang- und klanglos untergegangen. Also, so viel dazu. Ja.
Ich sehe schon wieder, wie Sven im Halbfinale gegen den Hawker verliert.
Ja, ne, dafür müsste Hawker mich ja in der ersten Runde Playoff-Runde erstmal schlagen. Also,
wer spielt ihr denn gegeneinander?
Ja, steht ja noch nicht fest. Ist ja jetzt ist die Plätze 3 bis 6 in der JIT 3 sind noch heiß umkämpft. Mhm. Also wer da gegen wen muss. Und ja, ich freue mich drauf.
Aber hast du eine realistische Chance auf den dritten Platz noch?
Ich bin aktuell Dritter.
Ach, du bist aktuell Dritter. Ja. Ich dachte, der. Ach, Hornser ist ja Zweiter. Ja, ja. Ich dachte, ach, stimmt ja, stimmt ja. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, okay, gut. Ah, da ist es ja ein echtes Fotofinish hier zwischen Michael und dir.
Ja.
Das wird. Den musst du outscoren und dein Matchup gewinnen.
Ja, Matchup sollte drin sein gegen den letzten. Ja.
Du darfst einfach die Punkte nicht auf Michael verlieren.
Ja, Camara kommt zurück. Das sollte mir nochmal einen Boost geben. Ja. Und ja, die Leute aus der Bye-Week sind auch zurück. Adams, Chubb. Also, ich werde da die 200 knacken am Spieltag. Also. Kampfansage hier an der Stelle. Ja. Ja. Gut. So ist das. So viel dazu, Sven. Also, tut uns leid, aber da. Leider Halbfinale aus, auch wenn ich gerne im Finale gegen dich gespielt hätte. So.
Dann geht's weiter mit einer Frage von Lutz. Der hat auch auf Twitter gefragt, wie viel Erfahrung habt ihr bei der Draft-Spot-Vergabe mit Max Points vor?
Viel. So, nächste Frage. nein, Spaß. Ja, also ich habe, genau, also ich habe geschrieben, ich habe das in einigen Ligen, dass ich sehe das zwiegespalten. Auf der einen Seite verhinderst du natürlich dieses bekackte Tanken, also dieses Aufstellen der schlechten Spieler, weil es sich nicht lohnt. Auf der anderen Seite bestrafst du halt Rebuilder, ja, ich sag mal, für das Sammeln von volatilen Assets, ne? Das heißt also, wenn einer jetzt zwar nicht das Top-Roster hat, aber vielleicht ein tiefes Roster mit vielen Rookies, die jeweils mal eine gute Woche haben, dann hast du natürlich am Ende, ähnlich wie bei Bestball, einen hohen Max-Point-4-Score, der dich aber nicht weiterbringt. Ich habe das in einer Liga, da bin ich, also bin ich ja in den Rebuild gewechselt praktisch während der Saison und aber dadurch, dass ich eben auch viele Receiver hatte, die mal gescored haben, mal nicht, bin ich jetzt bei Maxpoint 4 im Mittelfeld, obwohl mein Team eigentlich relativ scheiße ist, das ist ärgerlich gelaufen und ja, dementsprechend, also ich sehe das ein bisschen kritisch, auch das Wafern wird natürlich schlecht für dich, wenn du jetzt mal so ein Running Back, so ein Backup Running Back aufgabelst vom Wafer, den du einfach vielleicht nur zum Traden holst, bestraft dich das halt, dieses System. Dementsprechend sehe ich, also ich sehe den Vorteil, aber ich sehe auch ganz klar die Nachteile. Ich persönlich würde trotz allem dann eher härtere Strafen für Tanking aussprechen und bei dem normalen Rekord der Vergabe der Draftpicks nach Records bleiben.
Ja, interessant. Ich spiele das erste Mal jetzt in dieser Saison. Also haben das überhaupt Ligen, in denen ich dabei bin, als Draft-Spot-Vergabe. Ich bin ein großer Fan davon, auch nach wie vor. Ich denke, mag sein, du hast ein relativ tiefes Team, wo immer mal wieder jemand scored, aber da du hast halt wenigstens das auch. Also andere Teams sind dann vielleicht schon noch schlechter. Und mir persönlich geht das Tanken, dieses aktive Tanken, so viel mehr auf den Sack. Das ist wirklich das triggert mich mit Abstand am meisten. Okay, mit absoluter Inaktivität in Dynasty Ligen. Ich finde das richtig ehrenlos. An und für sich bin ich auch eigentlich dafür, nach Rekord zu vergeben. Aber dann will ich halt dieses 100%, muss ich mir halt 100%ig sicher sein, dass in der Liga jeder cool ist und jeder ehrlich sein bestmögliches Team aufstellt und nicht irgendwas versucht und irgendwie jemanden bencht. Und ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Diskussionen, sowas zu führen, wenn da wieder einer Deontay Johnson und Mark Andrews bencht, Alter, dann, wenn ich das sehe, da kommt mir einfach schon wieder alles hoch. Das geht nicht klar.
Ja, kann ich voll verstehen. Also,
genau. Was einziges, was echt ein bisschen uncool ist, wenn dann Leute sagen, ja, mein Team ist eh scheiße und es geht uns nach Max Points vor, jetzt habe ich halt nicht aufgestellt, so, ist doch jetzt nicht so schlimm, es bringt mir ja nichts. Und das ist halt auch madig, wenn dann so jemand halt sich gar nicht mehr drum kümmert und dann halt nicht mal irgendwie Bye-Week-Spieler irgendwie runternimmt, mit der Begründung, ja, es bringt mir ja nichts. Ja, ja, ist doch egal, es geht doch darum, dass du trotzdem das bestmögliche Line-Up stellst, weil du halt nicht irgendjemandem einen Sieg schenken willst.
Ja, es ist halt auch Wettbewerbsverzerrung, ne? Das ja, muss eben. Man auch ganz klar sagen. Und ja, da muss, also ich, das ist auch für mich eins meiner größeren Aufgaben für die Off-Season. Ich werde auch gerade für unsere JIT-Liga da nochmal ganz explizite Tanking-Rules festlegen und da, was du gerade auch noch gesagt hast, Inaktivität, auch wenn es jetzt mit der Frage nichts zu tun hat, aber auch ich bin bei Inaktivität mittlerweile und da muss man echt sagen, da habe ich auch früher immer viele Augen zugedrückt, aber mittlerweile, da bin ich komplett raus. Wenn einer inaktiv ist, dann kann es 1 bis 2 Verwarnungen geben und dann muss derjenige aus der Liga gekickt werden. Ich habe es jetzt gerade in einer Liga getan, ich muss sagen, ich glaube, das war eine gute Entscheidung für die Liga und das würde ich auch immer so weitermachen oder wieder machen. Da bin ich auch wirklich ein Fan von, da rigoros durchzugreifen.
Auf jeden Fall. Es ist einfach, man sieht es ja über die Ligen hinweg, wenn man mit manchen, in mehreren dann sogar drin ist. Es ist kein, ich habe jetzt mal eine Woche irgendwie viel zu tun gehabt oder gerade eine stressige Zeit, da hat wirklich jeder Verständnis dafür. Ja, natürlich. Aber wenn du über Monate hinweg, ja, also jetzt mittlerweile schon mehr als ein Jahr, sage ich mal, nie auf Trade-Anfragen reagierst, auf PNs nicht reagierst und so, ja, Alter, dann liegt es jetzt nicht daran, dass du mal wieder eine Hausarbeit schreiben musst, Alter, dann leck dich am Arsch und such den anderen. Liga einfach, das ist madig.
Ja, und ich sag's mal so, wie es ist, ne? Dass jeder sitzt am Tag bestimmt 5-mal auf der Toilette und hat sein Handy in der Hand. Ne? Das klingt so blöd, wie es ist, aber und dann, keine Ahnung, kann man ja kurz zurück, pass auf, im Moment passt nicht, ich melde mich wieder bei dir oder wie auch immer, ne? Zumindest eine Antwort geben. So, das ist halt aber, na gut, da drehen wir uns im Kreis wahrscheinlich. Aber es ist halt ein Hobby, bei dem man auch zumindest ein bisschen Zeit investieren sollte. Und wenn man das nicht möchte, dann soll man es halt lassen. So, dann soll man eine Redraft-Liga spielen und dann hat man auch mit einem anderen nichts zu tun.
Das stimmt, genau.
So, okay, dann, wolltest du noch was dazu sagen? Nö, du hattest alles, oder?
Nee, das war jetzt Max Points vor. Nee, das passt. Bin ich großer Fan von.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ja, so ein bisschen, ja, Dynasty, ein bisschen tiefer in die Materie eingetaucht. Und da fragt Swiss Guy, wo seht ihr eure größte Schwachstelle in der Evaluation?
Ganz schwere Frage. Tja, ehrlich gesagt, ich kann halt auch nicht in die Glaskugel schauen. Ich habe genau das gleiche Problem wie jeder, der sich mit der Materie auseinandersetzt. Auch NFL-Teams sind nicht gut darin. Nichts, also sonst wäre der Draft deutlich ja, mit höheren Trefferquoten ja, ausgestattet und so. Und das ist halt alles. Es ist sehr viel Glückssache bei dem ganzen Ding dabei. Und was ist meine größte Schwachstelle? Vielleicht muss man dann sagen, dass ich mich zu sehr auf Zahlen verlasse oder dann offensichtliche, dass ich Spieler vielleicht ja, zu hoch habe, die offensichtlich den Eye-Test nicht bestehen. Vielleicht. Das wäre wahrscheinlich so das, was ich dann vermuten würde. Ohne dass ich das jetzt sicher weiß.
Ja, also ich habe für mich aufgeschrieben, so ein bisschen das, ja, wo ich mich ein, zweimal geärgert habe diese Saison, wo ich eigentlich der Prozess richtig war, ich dann aber letztlich meine Meinung geändert habe, weil so, ne, ich sag mal, beste Beispiele waren zum Beispiel Kenny Gainwell oder auch Mike Williams, wo ich am Anfang wirklich ganz klar meine Meinung vertreten habe und dann aber irgendwann gesagt haben, na okay, jetzt zeigt derjenige aber das, was ne, und bin dann umgekippt praktisch und dann war es, hatte ich aber im Endeffekt war meine erste Meinung doch richtig. So, und darüber habe ich mich geärgert bei den beiden, in den beiden Fällen vor allem. Und ja, da weiß ich aber auch nicht, wie der richtige Weg ist, weil manchmal ist es eben auch gut, seine Meinung dann zu ändern. Und ja, da habe ich für mich jetzt noch nicht den richtigen Weg gefunden, aber das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle gewesen für mich, die ich jetzt dieses Jahr so gesehen habe, auch wenn das für mich jetzt als Spieler nicht entscheidend war, weil ich beide trotzdem nicht gekauft oder nicht bekommen habe. Ja, wie gesagt, aber das habe ich eben so hier gerade auch im Podcast so gesehen.
Gut. Nächste Frage ist nochmal von Swiss Guy und der hat uns gefragt, gibt es noch Buy Low nach eurer Erfahrung? Oft werden die Werte schon adjusted, ja, an die auf- oder absteigende Form hin oder nach Verletzungen. Ja, Phil, gibt es denn noch bei Low-Kandidaten?
Ja, gab es das jemals? Das hat ja meistens schon Grund. Nein, also.
Dieses geile Meme mit der Welt, so never
Ja.
was.
Also grundsätzlich muss man sagen, na klar gibt es Buy Low. Es gibt Buy Low, aber nur, wo du eben ein gewisses Risiko auch eingehen musst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cam Akers oder einen J.K. Dobbins oder einen Travis Etienne kaufe, kaufe ich die natürlich viel, viel günstiger, als sie zum Beispiel in der letzten Offseason noch waren. Aber dafür gehe ich auch das Risiko ein, dass die vielleicht niemals wieder ihre Rolle bekommen, die wir oder die sie eigentlich hätten haben sollen oder hätten gehabt haben. So, und das ist halt eben buy low, aber es gibt eben nicht, ja, dieses, ein Spieler war ein Jahr scheiße, dann kaufe ich ihn zu einem günstigen Preis und er explodiert dann. Ja, kann passieren, aber ich glaube, da spricht eigentlich die Zahl eher oder da spricht eben die Historie einfach auch eher dagegen, dass man
Ja,
das tut.
genau. Also Buy Low ist immer so. Bei Buy Low Kandidaten finde ich, da muss es einem selber auch immer ein bisschen wehtun. Also wenn es selber schmerzt, dann finde ich, dann merkt man, da ist wirklich die Buy Low Möglichkeit dann da, weil man selber zu viel, also schon auch Angst hat. Wenn du jetzt einen AJ Brown zum Beispiel kaufen willst, den kaufst du halt deutlich günstiger als noch vor einem halben Jahr. Und verändert hat sich aber in der Zeit eigentlich nichts. Also AJ Brown ist ja jetzt nicht schlecht geworden oder ein schlechter Wide Receiver, der hat immer noch seine Targets bekommen, Air Yard Share und so weiter. Das war ja alles elitär, es war gut. Production war nicht so gut, er hat sich halt jetzt wieder verletzt und natürlich kommen jetzt, und warum ist sein Preis da unten? Weil jeder ein bisschen die Angst hat, wie fit kann AJ Brown bleiben. Das heißt, ja, gibt's, aber natürlich ist der Markt nie komplett doof und verschenkt ja einfach Spieler, die kein Risiko tragen, sondern das ist schon auch immer irgendwo, glaube ich, relativ akkurat bewertet. Das ist ja keine Ahnung, wenn du so an der Börse gibt es das ja auch oft, wenn Leute sagen, jetzt, das ist jetzt für mich ein, also weiß ich nicht, dann ist irgendein Titel, ist ein Kauftitel, da kann man dann irgendwelche Kurs-Gewinn-Verhältnisse oder so heranziehen. Sowas gibt es natürlich in Dynasty in der Form nicht, sondern wir müssen einfach schauen, wo kommt ein Spieler her, wertmäßig, und dann guckst du dann, warum ist der jetzt gesunken im Wert? Ist das jetzt, weil er alt ist? Ist das, weil seine, die Offense scheiße ist? Sieht man, dass ein anderer Spieler in der Offense einfach besser ist und ihm die Targets wegnimmt zum Beispiel, oder hat er sich einfach nur verletzt? Und dann, das sind, glaube ich, schon gerade in Dynasty halt trotzdem die Buy-Low-Opportunities, wenn jemand anders jetzt Production braucht und du eigentlich nicht. Und das kann man dann durchaus machen. Und ja, deswegen, ja, also meiner Meinung nach gibt es das schon, aber natürlich nicht so einfach, wie manche das dann gern ja, klingen lassen vielleicht.
Gut,
Genau.
dann gibt es noch eine weitere Frage, eigentlich zu, ja, nicht nur zum Thema Buy Low, ist ein bisschen ausführlicher die Frage. Die kam mal wieder von Gisgard, die ist auch schon ein paar Tage alt. Und bei ihm ging es darum, also um einen Trade, den er gemacht hat. Und daraufhin hat er dann ein paar, ja, ich sag mal, Schlussfolgerungen und Fragen dazu. Ich lese das Ganze mal vor. Genau, er hat einen Trade gemacht, das war, er hat Ja'Marr Chase weggetradet, hat dafür DK Metcalf bekommen und ja, dann jetzt. Hab den Chase-Trade in der 16er Superflex PPR Receiver Flex mit 10 Startern nun doch gemacht. Was mich dabei beschäftigt hat, ist das Thema, wann ist ein Asset so wertvoll, dass es keinen Markt mehr gibt? Ohne Zweifel liegt der Wert des Assets in der Sicherheit von der Höhe sowie Beständigkeit des Fantasy-Outputs. Wenn jedoch ein Asset so einen großen Wert besitzt, dass diesen Wert keiner der Marktteilnehmer zu zahlen bereit ist, was ist er dann tatsächlich wert? Uiuiui, philosophisch. Ist vielleicht eher etwas für eine Mailbag-Folge. Haben wir jetzt ja aufgenommen. Heißt es, den oder das Mailbag? Oder doch die? Was sind für euch Kriterien für Buy Low und woran kann man sich beim Value orientieren? Ja, eine bisschen größere Frage, genau. Was waren deine Gedanken dazu?
Also ich denke, also offensichtlich war ja Chase jetzt noch nicht astronomisch viel wert, denn ja, du hast ja im Prinzip nur in Anführungsstrichen DK Metcalf dafür verlangt. Du hast ein bisschen das sichere Asset genommen, das einfach schon länger in der Liga ist, und dafür halt Ja'Marr Chase so als Ascending Star abgegeben. Ganz generell, ja, ich glaube, das Problem kennt vielleicht jeder, der zum Beispiel auch Patrick Mahomes hat, sollte irgendwie so und so viel wert sein, aber wann bekommst du mal Offers, also wann hast du mal jemanden, der überhaupt das Kapital hat, um das zu bezahlen? Der muss ja, einerseits muss er Starter abgeben, andererseits Picks und so weiter und so fort, das heißt, es ist nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz, wird es immer, also ich meine, du musst ja jeden Spieler irgendwo, musst ihm irgendeinen Value zuschreiben, und natürlich geht das nie komplett abgekoppelt vom Rest der Liga. Das heißt, du kannst nicht, ein Spieler kann nicht so doppelt so viel wert sein wie der zweitwertvollste Dynasty-Spieler. Also das geht, glaube ich, einfach nicht. Aber trotzdem, ja, man darf halt nicht verwechseln. Man darf hier zwei Sichten nicht verwechseln. Einmal die globale Sicht sozusagen: unter allen Dynasty-Ligen, die es auf der Welt so gibt, hat halt ein Spieler einen vielleicht gesamten Wert, oder bei uns hat der jeweils einen Wert, aber das heißt ja nicht, dass der Wert in deiner Liga so zu erzielen ist. Und das ist halt so, wenn du denkst, hey, Ja'Marr Chase zum Beispiel, der hat jetzt schon den maximalen Wert erreicht und jetzt kriege ich immer noch nicht mehr als DK Metcalf. Ja, in dem Moment verkaufe ich ihn halt dann in der Liga nicht, sondern da halte ich den dann und sage, okay, ihr merkt schon noch in einem Jahr, dass der Mann wirklich super gut ist, und dann kriegst du halt mehr dafür. Muss halt auch der Richtige in dem Moment liquide sein, sozusagen, um das bezahlen zu können und ein paar Picks haben. Aber daher finde ich einfach nur quasi, den dann günstiger zu verkaufen, weil man sich denkt, ja, ich krieg eh nicht mehr für den, würde ich persönlich jetzt nie machen.
Nee, genau. Also hast du schon ganz gut beschrieben und ja, es ist einfach. Ich glaube, über den Trade haben wir damals auch mal hier geredet. Also es ist einfach der Punkt, was du sagst. Du hast ja keinen Druck, Ja'Marr Chase loszuwerden. Weder wenn du Rebuilder bist, noch wenn du Contender bist. Besonders der Switch hin zu DK Metcalf, ja, ergibt ja eigentlich in dem Sinne kein, also ergibt ja keinen Sinn. Und dementsprechend, genau, halt ihn einfach, wenn sowas der Fall ist, wenn man einen Spieler nicht traden kann. Beziehungsweise, und das ist auch ein Punkt, nicht einfach stumpf, wenn wir jetzt hier beispielsweise sagen, Ja'Marr Chase ist, was weiß ich, drei First-Round-Picks wert. Dann gehe ich einfach raus und verlange drei First-Round-Picks von jemandem, weil ich sag mal, drei First-Round-Picks, wenn die in einem Trade-Angebot stehen, dann gehen bei dem anderen schon die Alarmglocken in der Regel an. Das ist jetzt natürlich, den kaufe ich jetzt zu dem teuersten Wert überhaupt. Ne? Das ist so ein bisschen immer dieses Uiuiuiui, ne? Sondern dann, und die Taktik hast du ja auch schon oft angewandt, einfach zum Beispiel pack einen Receiver aus einem unteren Tier mit rein, ne, der vielleicht ein First-Round-Pick wert ist. Was ich bei Chase wäre zum Beispiel T. Higgins wäre ein ganz, ganz interessanter Fall auch, wenn man jetzt sagt, Chase gegen T. Higgins und was weiß ich, vielleicht zwei First oder sowas probieren oder einen First und einen Second oder sowas. Das wären so, vor allen Dingen, du hast dann eben auch, und der Punkt ist es dann ja eben aus, weil du sagst, Chase hat dir seinen Max-Wert erreicht. Ich will den loswerden und will aber irgendwo Value probieren zu gewinnen. Und das kannst du eben mit dem, was du da für ihn bekommst. Aber natürlich immer liegenabhängig, liegenspezifisch, genau.
Genau, also generell glaube ich, bei so jemand, bei so einem Spieler zu DK einfach zu traden, dann machst du das One-on-One, da hast du ja kein Value gewonnen, sondern da switchst du dann nur in den anderen Spieler rein. Stattdessen lieber zwei Tiers runtergehen bei Receiver und noch ein First obendrauf verlangen, Richtung halt AJ Brown wäre es jetzt, vielleicht ein DJ Moore. Also auch ein guter, junger Spieler, der halt einfach nicht produziert im Moment, aber wo du weißt, da, wenn ich noch einen First dazu habe, der ist halt safe. Und dann, wenn der Spieler, den du dann dabei hast, nochmal an Wert gewinnt, dann nimmst du das alles obendrauf. Und das ist dann das, was an Wert gewinnen kann. DK wird jetzt Chase nicht komplett absolut überflügeln, wenn nicht, also jetzt irgendwas Dummes passiert, wie dass Chase halt sich, keine Ahnung, das Kreuzband reißt und dann halt im Value verliert.
Ja, genau. Da ist halt kein Wertgewinn möglich.
Nee, das ist kein Hebel drin,
Genau.
der ganzen Nummer.
Und
Genau.
wenn wir dann noch vielleicht auf Kriterien für Buy Low eingehen, woran kann man sich beim Value orientieren? Und ja, im Prinzip kann man es ganz einfach mal so sagen. Ich habe es mir mal so notiert, einfach weil ich mir dann auch darüber Gedanken gemacht habe. Ich würde mich immer fragen, was kann der maximale Value von einem Spieler sein? Oder welchen Value kann der Spieler noch erreichen? Und was ist der aktuelle Value? So, und jetzt können wir zum Beispiel mal den Fall Allen Robinson als Beispiel nehmen. Allen Robinson ist ein guter Wide Receiver, ein Top 20 Dynasty Wide Receiver, wenn er produziert. Das war er vor der Saison, so kann man sagen. Und ich denke, das ist auch aktuell also das Top 20 ist vielleicht sein bestes Outcome jetzt auch nochmal mit Free Agency und sowas. Und da ist Feierabend. Ich glaube, man könnte dann, wenn Allen Robinson jetzt beispielsweise einen guten Landing Spot bekommt, einen First Round Pick wieder für ihn auch bekommen. So. Der aktuelle Value ist wahrscheinlich, weiß nicht, zwei Second Round Picks. Wenn man die, vielleicht hat man auch Glück und kann ihn sogar noch günstiger kaufen. Und das wäre für mich jetzt auch ein Buy-Low beispielsweise, wenn ich ihn jetzt für einen Second und einen Third beispielsweise bekomme, je nach Liga, und dann sage, okay, wenn es gut läuft, kriege ich einen Late First für ihn Anfang nächsten Jahres. So, das ist für mich halt dieses Beispiel Buy-Low. Und das würde ich mich auch immer fragen, bevor ich einen Spieler kaufe, Buy-Low, ja, oder Low kaufe, was ist so sein, ich sag mal nicht, sein. Vielleicht gar nicht mal sein allerbestes Outcome, sondern was ist so sein 90-prozentiges, 80-90-prozentiges Outcome. Und ja, wenn ich mir jetzt aber sage und der Meinung bin, naja, Allen Robinson, für den werde ich niemals mehr als 2 Seconds bekommen, und dann lohnt sich vielleicht auch gar nicht, den zu kaufen. So, also das ist halt dieses Buy Low, dann ist vielleicht das Buy Low oder der Wertgewinn, den ich da erzielen kann durch dieses Buy Low, das sollte man sich auch immer fragen, dann ist der vielleicht so gering, dass man sagt, boah, ich lasse besser die Finger davon und muss den Roster-Spot nicht ein halbes Jahr blockieren. Na, das ist so für mich der Punkt. Also,
Ja.
ja. ein anderes.
Ja, ich finde das echt spannend. Also ist, glaube ich, genau solche, so muss man so vielleicht auch ein bisschen rangehen und sagen, ja, da hilft Keytrade Cut schon zum Beispiel, geht da mal drauf, da könnt ihr auch sehen, wo ein Spieler value-mäßig mal war im letzten Jahr, wie da so die Kurve ist, wie er sich verändert hat und dann kann man sich halt auch überlegen, okay, also da zum Beispiel in Allen Robinson, hey, was war denn der Wert, bevor es jetzt so nach unten ging?
Ja.
Dann siehst du da wenigstens mal, was war denn der mal den Leuten wert? Und jetzt ist er dann ja älter. Was kann er denn also realistischerweise dann wert sein?
Ja, und da genau, das ist ja, älter muss man eben mit einbeziehen. Ein anderes Buy-Low, also es gibt, für mich gibt es da ja zweierlei Buy-Lows, ist vielleicht auch so ein bisschen dieser, ja, ich nenne es mal fiktiver Value zu realem Value für dein Team. Das ist gerade als Contender ist es natürlich so, du kannst oft eben Spieler, die für dich wichtig sind und die Punkte liefern, kannst du schon recht günstig bekommen und kannst dafür Spieler abgeben, die ja einfach nur ein Name Value haben. Ja, und das sind auch so Punkte, wo man manchmal einfach dann, ich sag mal, sich Produktion low kaufen kann. Ja, das ist ja und also das ist halt so ein Punkt auch nochmal, wo man dann drauf eingehen kann, wo man da auch nochmal ansetzen kann.
Ja, da kann man natürlich super gut so Redraft-Rankings zum Beispiel vor der Saison mal vergleichen mit Dynasty-Rankings. Wenn einer in einem Dynasty-Ranking halt irgendwo bei Platz 60 in seiner Position rumeiert, weil er einfach alt ist und in Redraft-Rankings vielleicht hier so an der, ja, irgendwo an der 30 steht oder vielleicht auch noch einen Ticken höher, dann siehst du halt, ah, okay, das ist jemand, der wird in Dynasty vielleicht jetzt einfach wirklich unterbewertet. Man gewichtet das zu wenig, dass er noch ein, zwei gute Saisons hat und dann kaufst du halt einfach low ein, ohne dass da ein Value-Gewinn natürlich möglich sein wird.
Ja, genau. Und hier hat man eben auch wieder krass natürlich, in welcher Jahreszeit befinden wir uns. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, man wird Derrick Henry in der Offseason echt billig kaufen können. Gerade so in der Draft-Season. Nach der Verletzung jetzt und allem. Und ich glaube, dass man ihn dann in der Saison wieder besser verkaufen kann. Also das für mich auch jetzt, wäre für mich jetzt auch ein Buy-Low, wo das ein bisschen umgekehrt einfach ist. Ne? Also und diesen, ja, Prozess, klar, diesen Prozess findest du halt auch mit anderen Spielern, die eben so in ihrer Prime sind oder vielleicht schon nicht mehr das gewünschte junge Alter haben. Das, ja, genau.
Definitiv. Gut, dann haben wir als nächste Frage, das war nochmal Giscard hier. Wenn ihr als Rebuilder im kommenden Draft 5 First habt, mit welcher Intention geht ihr dann in den Draft? Es kommen noch mehr, aber vielleicht lass uns erstmal die machen.
Ja, die Intention sollte sein, das Team zu verbessern. Also, um es ganz vereinfacht zu sagen, nein, es ist natürlich immer abhängig vom Team. Wie steht mein Team da? Habe ich vielleicht schon in Superflex 2 gute Quarterbacks und 3 gute junge Receiver und mir fehlen halt nur noch ein paar Pieces, um wirklich angreifen zu können? Dann würde ich natürlich diese 5 First nehmen. Und dann gucken, was ist der bestmögliche Weg, hier mein Team in die Bahn zu lenken. Das kann einmal entweder dadurch sein, tatsächlich die Picks zu tätigen oder aber natürlich dann das Talent aus Trades zu generieren. So es denn möglich ist. Das wird nie auch immer in jeder Liga möglich sein. Da kann man auch schon mal überlegen, bei 5 First wirklich vorm Draft schon mal anfangen, so abzuklopfen. Genau, ich habe auch in einer Liga 5 First gehabt jetzt und habe davon einen First und einen Second zu dem eigentlichen Owner zurückgetradet für Saquon Barkley. Einfach, um auch nicht diese 5 First am Draft Day oder in der Draft Season schon zu haben und dann, ich sag mal, irgendwann die vielleicht doch nicht zu dem höchsten Preis verkaufen zu können, sondern habe gesagt, okay, ich probiere jetzt schon mal einen Spieler günstig einzukaufen.
Genau, da muss man einfach, finde ich, flexibel sein. Das ist so das Flexibilität und nicht zu sehr versteift darauf, ja, dass man sich das jetzt halt so zu sehr als dahin skizziert, den ganzen Plan, weil du einfach nicht weißt, wer pickt wen und was liegt dann da und ja, es bringt einfach nichts da dann zu sehr, ja, bring dich davor auf jeden Fall in Stellung. Also vorher bei den Leuten umhören, wer hat Interesse an Picks, viele Nachrichten schreiben, um auch ein bisschen die Stimmung so abzuchecken und ja, das hilft dann einfach, dass wenn du dann on the clock bist, dass du auch wirklich Interessenten in der Pipeline hast. Aber natürlich, also ich glaube, jeder, da erzählt mir jetzt nichts Neues. Wir erzählen das immer, wir sagen das immer wieder, während der Draft-Season, die Pick-Value ist einfach insane zum Teil. Natürlich will man mal einen Pick sehr teuer verkaufen. Wenn ich 5 First in einem Draft habe, dann will ich eigentlich nicht 5 Spieler picken. Mache ich natürlich, wenn es halt nicht anders geht. Klar, wenn mir jetzt jemand Lowball-Offers schickt, für den 1-0-4 irgendwie nächstjährigen First, dann sage ich, ja gut, dann halt nicht. Aber ansonsten, ja, wirklich immer gucken, ja, geht normal eigentlich schon was. Genau, und die Anschlussfrage war dann, wenn ihr als Rebuilder 2-3 First habt, also in 22 und dann in 23 nochmal 2-3 First, ändert sich dadurch eure Herangehensweise an den 22er Draft? Also versucht ihr eventuell im Draft gezielt 22er First nochmal gegen 23er First zu traden?
Wenn es möglich ist, klar. Ne, kommt immer drauf an, auch wie du gerade gesagt hast. Wenn ich den 1-4 habe oder hier in diesem Draft vielleicht so die Top 6 Picks oder so, dann muss ich eigentlich schon was dazu haben zu dem 23er First. Genau, aber wenn es dann in die spätere erste Runde geht, genau wie im letzten Jahr auch, wo ich dann vielleicht einen Devonta Smith picken muss, dann nehme ich lieber den Pick aus dem nächsten Jahr, wo ich die Chance habe, dass der Pick vielleicht höher ist. Ja, also, genau. Ja, das, also dementsprechend, ja, kann man dann eben natürlich schon probieren.
Man darf halt einfach nicht vergessen, eben, dass das, genau wie du sagst, in jedem Draft ist ein bisschen unterschiedlich, und jetzt im letzten war es halt so, zu dem Zeitpunkt, als gedraftet wurde, war der 1-10 halt so in etwa, dass so 1-11 und 1-12 kombiniert wird. Da hast du halt noch Mac Jones oder Javonte Williams gepickt, also so richtige Top Prospects, und danach musstest du halt dann Smitty, Wardle, Terrace, Elijah Moore und so weiter dann dir aussuchen. Auch wenn jetzt Wardle unabhängig davon echt ein Top-Saison jetzt auch spielt. Aber trotzdem war das offensichtlich, dass der Wert dieser Spieler deutlich niedriger ist. Und so kann es dann, und so muss man für sich selber dann, finde ich, die Prospects einordnen, und dann gibt es wirklich diese Punkte, hey, ja, für den 109 zum Beispiel will ich auf jeden Fall, will ich auf den 23er von mir aus noch was drauf haben, und beim 110er, da lege ich dir vielleicht sogar noch einen Drittrunden-Pick drauf und ich bekomme deinen 23er First. Also kann dann tatsächlich auch einfach so werden.
Ja, kommt auch immer ein bisschen auf das Team oder auf den Pick an, ne? Also da muss man so ein bisschen, man wird es immer im Draft 22, wirst du schlecht sagen können, wie das Team nachher steht. Das wird man im Nachgang auch immer sehen. Also da ist wirklich dann auch alles möglich. Aber natürlich einfach diese Chance. Du kaufst dir halt das Lotterieticket, dass du vielleicht statt an 9 im nächsten Draft dann vielleicht irgendwie früher pickst.
Definitiv. Genau, und zweite Anschlussfrage von ihm noch. Wenn ihr im Rookie-Draft zum Beispiel einen 22er 1-0-8 gegen einen 23er First tradet, was müsste man noch drauflegen? Macht ihr Unterschiede bei Wide Receiver, Running Back oder Quarterback?
Okay, also ja, bei dem 1-0-8 gegen 23er First, wie gesagt, wenn es ein Kack-Team ist, dann kann man es vielleicht sogar straight up machen. ja, wenn sonst, wie gesagt, kommt das Team an. Also ich würde mir bei sowas immer, wenn ich jetzt meinen 1-0-8 abgebe und der andere mir einen 23er gibt, dann würde ich jetzt, wenn der zum Beispiel noch einen Late Second hat in diesem Draft, würde ich den Late Second noch verlangen. Das ist sowas, was auch oft geklappt hat und was ich eigentlich für ganz fair dann auch halte. Du kriegst noch einen Shot in diesem Draft und gibst deinen Pick halt ab. Also denke ich.
Also ich finde, dass man das ganz schwer nur sagen kann. Einerseits natürlich genau, wie gut ist das Team, das den 23er First hier anbietet, und dann einfach, wer ist denn zu dem Zeitpunkt an Bord? Ich mache definitiv einen Riesenunterschied, ob es Wide Receiver, Running Back oder Quarterback ist. Wenn es ein Wide Receiver ist, auch wenn wir jetzt schon dieses Jahr gesehen haben, die haben auch einfach ihren Wert und ihre gerade in PPR liegen, gewinnen sie dir auch durchaus Spiele, aber ein Quarterback ist halt immer noch mal einen anderen Positional Value. Running Backs genauso. Im Zweifel verlange ich aber schon noch was drauf, weil wir jetzt auch sehen, zum Beispiel, du hast einen Jalen Waddle gedraftet, der nimmt natürlich an Wert auch einfach zu, während der 23er First halt nicht so richtig krass zulegen kann. Der legt halt auf natürlichem Wege zu, aber da weißt du jetzt genau, was der in einem Jahr wert sein wird. Bei einem Prospect, den du pickst, ist das anders und der kann richtig Hype entfachen und ich finde schon, dass diese Volatilität auch ihren Wert hat. Das heißt, du hast wirklich die Upside auf, das könnten zwei Firsts werden.
Ja.
Und deswegen ein bisschen, im Zweifel schon ein bisschen was drauf verlangen. Also würde ich schon eher machen.
Ja, ich glaube, Waddle wird auch ein gutes Argument sein, dafür späte First loszuwerden
im nächsten Draft. Ja, natürlich.
Also ja, gerade, weil da auch wieder viele Receiver sich tummeln werden und so. Ja.
Genau. Ja. Gut, das war es dann jetzt damit. Ah ja, du bist wieder dran.
Ja. Barista Renault fragt, wie kann man seinen Kader, insbesondere die Running Back Position, möglichst resistent gegen Injuries machen? Qualität gegen Tiefe tauschen oder konsequent auf Backup setzen?
Ja, ganz einfach. Einfach nicht die verletzten Running Backs draften. Das ist, die leichteste Lösung dazu. Aber ja, einfach mit dem Frust leben können, ganz ehrlich. Es ist halt so, du kannst einen Derrick Henry nicht ersetzen. Da kannst du jetzt dir Jeremy McNichols und Hilliard und Adrian Peterson, du kannst sie alle auf der Bank gehabt haben. Es ändert nichts daran, dass dein Team einfach hart suckt. Du kannst generell natürlich auf sowas gehen wie Dalvin Cook, wo du weißt, ich investiere erst schon mal in Dalvin Cook, weil ich dann Alexander Mattison reinstellen kann und da habe ich quasi keinen Production-Verlust, wenn was mit mit Dalvin Cook passiert. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach nicht. Es ist immer Injury Luck dabei und ich würde sagen, also definitiv nicht Qualität gegen Tiefe tauschen. Das ist das, wovon ich eigentlich nur abraten würde. Alles andere, es gibt die Lösung einfach nicht.
Nee, im Prinzip, was kann man machen? Ich sag mal, du brauchst Running Backs einfach, weil sie den Unterschied machen. Also gerade auch die Top-Spieler, deswegen eben nicht Qualität gegen Tiefe tauschen, genau richtig. Man kann natürlich ein bisschen Einfluss drauf haben, wie man sein Team konstruiert. Man könnte zum Beispiel sagen, ich baue mir mein Dynasty Superflex Team so auf, ich baue mir einen jungen Wide Receiver und Quarterback Core auf und fülle dann später mit guten Running Backs auf und stelle vielleicht nur zwei auf. So, je nach Kadergröße, ne? Wenn ich jetzt zwei Running Back Starter habe, baue das mit zwei Running Back Startern dann auf und vielleicht noch einen auf der Bank, irgendwie einen soliden, den ich mal für die Bye Weeks reinschmeißen kann und trade dann eben nur, wenn jetzt sich einer von den ersten beiden verletzt, dann trade ich mir einen neuen. Ich sag mal, man sieht immer wieder Spieler wie jetzt James Conner oder sowas, die dann über mehrere Wochen auch den liefern, die kriegst du dann auch zu einem humanen Preis, teilweise jedenfalls. Und so kann man es vielleicht aufbauen, dass man das Team, ich sag mal, vor Injuries schützt. Natürlich können sich auch diese Receiver und diese Quarterbacks verletzen und dann bist du halt auf die andere Art und Weise gefickt halt, ne? Das wäre jetzt der Weg, der mir so einfiele, aber eigentlich kannst du dich nicht wirklich schützen. Möglichst wenig Todeskapital auf der Bank haben, wäre hier vielleicht mein Tipp, zu sagen, okay, das, was du vorhin eigentlich gesagt hast, gar nicht mal so die Bank irgendwie mit irgendwelchen Assets wie Hopkins und bla und blub im Winnow vollknallen, sondern lieber da irgendwie Backup-Running-Backs stashen und dann dafür lieber nochmal den einen oder anderen First extra behalten. Aber das ist dann wieder eine Frage, da musst du schon extrem viel Kapital haben, um das so zu gestalten. Ne? Das ist natürlich eine absolut traumhafte Vorstellung, aber ob das immer so möglich ist, dann die andere Frage.
Ja, ich glaube, was vielleicht schon interessant ist oder eine Idee für so ein Bild eben, du hast zwei feste Running Back Starter, vielleicht nicht mit zwei gehen, aber du hast ja noch Flexpositionen, das heißt, man holt sich ja vielleicht drei gute Running Backs. Wenn du drei gute Running Backs hast, kannst zumindest einer verletzt sich, dann hast du die fixe Running Back Position trotzdem noch besetzt. Und dann die Flexpositionen kannst du halt dann wieder mit einem günstigen, in Anführungsstrichen, Receiver auffüllen. Dein Team wird aber immer diesen Qualitätsverlust, wirst du einfach haben. Und dann kannst du versuchen, dir wieder jemand zu ertraden. Aber ja, im Großen und Ganzen gibt es für dieses Problem, soweit ich weiß, noch keine Lösung. Und es ist Also was es eher gibt, ist halt noch zu sagen, nicht nur die eigenen, also Running Back Handcuffs irgendwie zu holen, sondern generell halt viele Handcuffs im Team zu haben, weil du nicht Cook Manager sein musst, um von Alexander Mattison zu profitieren, wenn Cook down geht.
Ja, sowieso, ne? Also, wenn sich das so ein bisschen herauskristallisiert, ich meine, zum Beispiel Daryl Williams und auch Cordarrelle Patterson hätte man eben vor der Saison von den allermeisten Dynasty Waivers aufpicken können. Bei Daryl Williams habe ich es sehr oft gemacht, das hat mir echt auch in einigen Ligen den Arsch gerettet, aber mit Patterson, also der lag wirklich sehr lange auf sehr vielen Waivers rum. Ja.
Definitiv. Gut, genau. Das zu diesem sehr traurigen Injuries-Teil. Und dann können wir rübergehen zum vorletzten Teil. Spieler allgemein. Go Devil hat gefragt, wie geht ihr mit Spielern wie Kenyon Drake um? Ist mit 27 für einen Running Back relativ alt und nun Season-Ending verletzt. Droppen oder noch im Kader halten?
Ja, je nach Roster und Ligatiefe natürlich, ne? Also ist jetzt kein Spieler, wo ich sage, der wird jetzt noch mal die große Renaissance erleben, aber durchaus ein Spieler, der einen Wert haben kann, wie man diese Saison gesehen hat. Und dementsprechend ist da immer die Frage, was bekommst du für ihn vom Waiver? Ne? Wenn du da einen besseren Spieler bekommen kannst, dann drop ihn halt. Aber in der Regel fällt mir das schwer, mir das vorzustellen.
Ja, wir haben gerade darüber geredet, dass du so Backup-Runningbacks halt wollen. Was ist, wenn Josh Jacobs down geht? Dann hat Kenyon Drake eine schöne Rolle da in Las Vegas an sich, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch unterwegs bin. Und dann, ja, das kann jemand sein, der dann durchaus Wert hat. Also deswegen kriegst du jetzt da keinen First-Rounder dann für den, aber ja, kann halt trotzdem ein bisschen ein paar Spiele Production liefern. Ganz ehrlich, wenn du ne wenn man nächst, wenn man aber nicht angreift, ich finde im Rebuild sind diese Spieler eigentlich useless. Also da machst du mal
Ja.
einen Third Rounder draus und das war's halt. Also da bin ich echt fast davon weg, das zu machen, weil im Endeffekt alle so, ich habe versucht, Devontae Booker zu verkaufen, als Barkley weg war, ne?
Ja.
Der war 3, 4 Wochen raus und es war offensichtlich. Alter, niemand hat so einen scheiß Drittrundenpick für Booker gezahlt. Und das ist so frustrierend, weil du denkst, Alter, wenn ich im Winnow bin, dann bezahle ich sowas ja easy, aber die anderen machen es halt nicht. Und dann hast du halt nichts gewonnen dadurch, außer dass du dann als Rebuilder den Idioten auch noch aufstellen musst und der dir dann noch ein Matchup gewinnt. Deswegen bin ich davon als Rebuilder tatsächlich weg jetzt. Und also wenn ich halt absehen kann, dass ich wirklich, wirklich nicht um die Playoffs spiele, auch nicht im nächsten Jahr.
Ja, fair. Gut,
Genau.
dann die nächste Frage von Isa Cowboy. Wieder mal eine CEH-Frage. Ist er wirklich schlecht, nachdem Casey Darrell Williams so eingesetzt hat, wie man es sich von CEH erwarten würde, und dieser es aber nicht schafft, Williams aber in der Rolle überzeugt? Warum setzt man, in Klammern Casey, dennoch weiter auf CEH?
Sie haben einen First Rounder investiert, deswegen tun sie das natürlich.
Ja.
ist er wirklich schlecht? Keine Ahnung, ganz ehrlich, kann ich nicht richtig sagen. Besonders gut ist er aber nicht. Denke da.
Ja, er ist mittelmäßig und undersized, würde ich sagen. Und ja, ich sag mal, dazu läuft die Offense auch dieses Jahr einfach nicht so übermäßig gut. Das kommt auch noch hinzu. Und ja, wie du schon sagst, Draftkapital und der daraus resultierende Vertrag garantieren ihm aber dennoch die Einsatzzeiten. Ja, es ist, wie es ist. Also mittlerweile, ich denke, einfach, das ist ein, ja, irgendwie Low-End Running Back 2, wenn er denn spielt. Und damit müssen wir uns abfinden. Und das ist es halt.
So ist es halt jetzt, ja.
Solange bis sie
Genau.
ihn ersetzen. Ja.
Das stimmt. Dann nächste Frage. Mr. Chancentod. Vorhersage für 2022. Mahomes, Kelce Hill. Wieder in der Nummer 1 Diskussion für die Positionsgruppe oder dauerhafte Regression?
Die haben uns jetzt eindrucksvoll gezeigt, was ihr Floor ist. Und ich sag mal, ich habe heute noch mal extra nachgeguckt. Also Mahomes ist aktuell der Nummer 8 Scoring Quarterback nach JIT Scoring. Also das heißt 6 Points per Passing Touchdown. Genau, ist Mahomes aktuell die 8, Tyreek Hill die 5, also PPR, und Kelce die 1, Tight End Premium mit 0,5. Also die sind ja nicht schlecht, ne? Das darf man nicht sagen. Natürlich spielen sie nicht so, wie man es von ihnen erwartet. Aber ich glaube schon, dass Andy Reid da auch Antworten findet. Und die sie auch wieder besser spielen werden.
Genau, daher, ja, das Einzige, ich meine, wir sind ein Dynasty-Podcast. Kelce ist für mich nicht mehr in der Diskussion als Nummer 1 Tight End. Das, aus reinem Dynasty-Gesichtspunkt her ist er das nicht mehr, aber für Redraft sehe ich da überhaupt keine Frage. Natürlich wird er auf jeden Fall in der Diskussion sein und wenn ich jetzt, weißt du, wenn du mir jetzt hier die Pistole auf die Brust setzt und ich muss sagen, welcher Tight End in 22 die meisten Punkte macht, dann werde ich wahrscheinlich auch Travis Kelce sagen.
Ja, gut. Dann, also, oder warst du fertig?
Genau,
Ja,
bin.
okay.
Ja,
Dann
genau.
kam noch die Frage von Matze Mu. Was ist eure Meinung zur zweiten bzw. dritten Garde der Wide Receiver der 2020er? Zum Beispiel Reagor, Hamler, Van Jefferson, Cephas, Osborne, Quez
Quest
Watkins
Watkins, ja.
und 21er Draftclass. Zum Beispiel Dyami Brown, Terrace Marshall, Nico Collins, Amari Rodgers, Josh Palmer. Die Wide Receiver bekommen keine Liebe ab und sind aktuell recht günstig zu haben. Lieber späte Picks für solche Shots investieren oder doch eher Rookie Wide Receiver in Runde 3 und 4 picken?
Ja, ist hier ein bisschen unterschiedlich, vielleicht, ich weiß nicht, kann man hier wirklich jemanden rausnehmen aus der ganzen Nummer? Ich würde fast Quez Watkins da ein bisschen ausnehmen, den finde ich gar nicht schlecht. Oder gefällt mir irgendwie so halbwegs da bei den Eagles an sich. Aber das wäre auch der einzige, glaube ich, in der ganzen Auflistung der 20er, für den ich irgendwie, wenn du ihn mir halt für einen Viertrunden-Pick gibst, den ich da investieren würde. Den ganzen Rest, den habe ich ehrlicherweise. Ja, ein bisschen abgeschrieben. Van Jefferson vielleicht noch so ein bisschen, kam so ein bisschen aufflackern, aber so richtig glauben tue ich nicht dran, dass er für Fantasy relevant wird. Und die 21er-Klasse hier, ja, das ist natürlich schwierig. Gut schaut es nicht aus bei den Jungs, das ist klar. Und im Zweifel sage ich immer, solche Leute verkaufe ich lieber, als sie nochmal einzukaufen. An dieses Buy-Low bei Spielern, die reingeschissen haben in ihrem ersten Jahr oder zweiten Jahr, daran glaube ich nicht. Lieber nochmal einen Drittrunden-Pick einsammeln für die, wenn jemand das zu zahlen bereit ist und dann versuche ich es mit dem nächsten Projekt.
Ja, um es mit Barney Stinsons Worten zu sagen, neu ist immer besser. Also, ne, nein, also aus den genannten hier, also Spieler, auf die ich vielleicht mal einen Shot wagen würde, würde ich auch Van Jefferson, vielleicht auch tatsächlich KJ Osborne, Terrace Marshall,
Jetzt
Nico.
mit vielen down, da bin ich mal gespannt.
Genau, ja, und genau, und auch auf längere Sicht, ne, Thielen ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Gut, ne, sie müssten eigentlich auch mal was auf Wide Receiver machen, aber aktuell ist Osborne halt da und ja, produziert ja auch zwischendurch mal. Genau, Marshall, Collins und auch Josh Palmer finde ich auch ganz interessant. Sollte Mike Williams in der Free Agency abhauen, könnte der vielleicht auch eine Rolle bekommen. Keine Ahnung. Also das sind so ein bisschen die, auf die ich vielleicht doch mal einen Shot wagen würde. Die anderen, da bin ich eigentlich eher raus. Aus verschiedenen Gründen würde ich jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen. Genau, aber das würde ich schon
Ja.
machen. Aber grundsätzlich würde ich auch eher probieren, eben tiefe Shots auf die oder Shots auf die andere Klasse zu nehmen, zumal auch gerade diese Klasse, die jetzt kommt, wir haben ja oberflächlich schon mal in der letzten Folge drüber gesprochen. Aber die Klasse ist halt riesig. Also von, ich glaube, da haben wir noch gar nicht mal drüber gesprochen, aber durch diese ganze Corona-Saison und sowas hatten viele Spieler nochmal die Möglichkeit, ins College zurückzukehren. Und also die Klasse umfasst, ich weiß gar nicht, doppelt so viele Spieler wie die letzte, also Spieler, die sich wie ich zum Draft angemeldet haben. Und ich glaube, da wird es viele interessante Spieler geben, aber auch natürlich auch nachher undrafted und bla bla bla. Aber ich glaube, da werden wir auch überrascht werden, teilweise, was da
Ja.
so gedraftet wird und sowas. Und von daher vielleicht auch spannend, da die späten Picks zu nehmen und vielleicht den nächsten Chase Claypool oder so zu finden.
Absolut. Eben, also ich sag, ich habe einfach so das Gefühl, diese, die Wetten oder diese Ja, Investitionen waren in der Vergangenheit sehr, sehr ja, schlechte Investments, beziehungsweise einfach, du hast ja nicht, man verliert ja nicht viel damit, so, wenn du da irgendeinen Pick investierst, aber zu lang da festzuhalten an seinen Priors und darauf zu hoffen, dass jetzt doch noch der Ausbruch kommt, ist, glaube ich, eine langfristige Losing Strategy, ehrlicherweise. Und dann hast du bei was Unbekanntem einfach mehr Upside. Genau. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Ausblick auf 22. Und da die erste Frage von Mr. Krabs. Mit Blick auf eher ältere Veterans, welchem Wide Receiver aus dem Trio Michael Thomas, Allen Robinson und Cortland Sutton traut ihr am ehesten eine Rückkehr unter die Top 15 Wide Receiver für die nächste Saison zu?
Ja, ich bin da so ein bisschen von Producing ausgegangen, also ja, so auf Production gegangen, und dann habe ich das Ranking wie folgt aufgestellt: Allen Robinson, Michael Thomas, Cortland Sutton. Also in der Reihenfolge ja, eben Robinson beim richtigen Landing Spot, beziehungsweise bessere Offense. Thomas, wenn er wieder fit ist. Sutton ist halt extrem crowded, ne? Da müsste schon ja, wirklich einiges passieren. Dass er Top 15, ja, damit er die Top 15 knackt.
Ja, ja. Genau. Cortland Sutton, wenn wir jetzt sagen, Dynasty Wert, da ist es natürlich wieder was anderes. Da wäre es, da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass Cortland Sutton die höchste Chance hat, theoretisch dahin zu kommen. Aber ja, im Prinzip ist es sehr, sehr schwer. Also nochmal in Top 15 rein. Michael Thomas hat halt den Name Value. Einfach weil er vor, ich glaube, anderthalb Jahren der Nummer 1 Wide Receiver in den Dynasty Rankings war.
Ja.
Und teilweise First Overall oder Second Overall in Drafts ging. Aber, naja, trotzdem, ja, Allen Robinson braucht nur eine andere Offense, dann ist er wieder da. Und ja, bei Michael Thomas müssen wir halt mal sehen, was da irreparabel kaputt ist durch sein Nicht-Operieren und so. Aber wenn der wieder fit ist, dann kann der natürlich auch wieder Top-5-Saison spielen. Keine Frage.
Ja. Genau, und dann kommen wir zur letzten Frage von Mr. Chancentod. Auch für 22. Höchste Fantasy-Football-Riser. Wer wird seinen Status auf Running Back und Wide Receiver am meisten verbessern können? Vergleich zum Beispiel Jonathan Taylor 2020 versus 21.
Da, also muss ich sagen, einerseits, also ein bisschen, das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ist, was war bei Jonathan Taylor, was hat ihn da so hoch schießen lassen? Hat er extrem schlecht gespielt zuerst in seiner Rookie-Saison und dann halt abgerissen, dadurch ist er so explodiert, und ist er dann in 21 reingegangen, schon als Top 3, glaube ich, Dynasty Running Back. Und in 21 hat er jetzt nur Production-wise halt das Ende der vorhergehenden Saison bestätigt. Ich glaube, wer theoretisch die Möglichkeit hat, jetzt Value-wise nochmal nach oben zu schießen, das wäre Devonta Smith. Da sind durchaus die, ja, Targets da und so weiter, aber ist natürlich schwer, da in dieser Philly-Offense wirklich alles in allem Zahlen aufzulegen, hat aber den Name-Value, dass viele ihn einfach mögen, und wenn da ein anderer Quarterback hinkommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da richtig Hype entsteht und Smitty dann vom Wert her massiv steigt. Und ja, zweiter Name, der mir in den Sinn kam, war halt Darren Waller. Da haben wir einfach so eine, ja, Enttäuschung dieses Jahr, aber ich glaube an sich, dass Darren Waller nach wie vor ein super, wirklich, also ein einfach übertrieben guter Talent ist, und der sollte, da erwarte ich einfach eine Bounceback-Season im nächsten Jahr.
Ja, ich habe mir auch ein paar Namen aufgeschrieben. Ich habe einmal Justin Fields. Ich glaube, also das ist jetzt Quarterback. Ich habe alle Positionen auch bearbeitet hier. Also ja. Fields einfach aus Gründen. Javonte Williams halt ist obvious, ne? Ist jetzt halt schon. Aber wie gesagt, der wird halt, wenn Melvin Gordon tatsächlich weg ist, wird der halt auch rasieren. Dann habe ich Josh Jacobs. Wahrscheinlich neuer Trainer, wenn jetzt der neue Trainer auf einmal einen Workhorse haben will und Jacobs dann auch die Targets gibt und allem drum und dran, dann sehe ich das durchaus bei ihm auch, zumal er auch erst noch 23 ist, ne? Das vergisst man bei ihm schnell, also der ist auch noch jung genug. Dann habe ich AJ Dillon, aktuell wahrscheinlich der 1A-Back in Green Bay, weiß ich nicht, also aber es geht auf jeden Fall drum, und da sehe ich auch durchaus nochmal irgendwie eine Verletzung von Jones, dann könnte da auch echt, also eine komplette Wachablösung stattfinden. Dann Ramondre Stevenson, vielleicht spielt er sich auch noch weiter in den Vordergrund, ja, als Rookie bei Belichick so eine Rolle zu haben, ist schon eindrucksvoll, und wer weiß, ne, da kann auch einiges passieren.
Ja.
T. Higgins, die Bengals haben, ich sag mal, die Möglichkeit, aus Tyler Boyds Vertrag rauszukommen. Also denke ich mal nicht, dass sie es wollen, aber wer weiß. Und sollten da wirklich dann Chase und Higgins die beiden Stars sein und die dann auch, ja, sie vielleicht ein bisschen mehr passen, dann glaube ich, ist da auch für beide genug. Dann Chase Claypool mit neuem Quarterback. Und Michael Gallup, neues Team.
Ja, ja.
Und Kyle Pitts, Touchdown Regression. Ja. Ja, also das wären meine Kandidaten hier ja. Insgesamt.
Ja, ja. Ja, es sind auf jeden Fall einige gute dabei, keine Frage. Ich würde auch, in so einer Aufzählung gehört immer AJ Brown, weil er im Moment so niedrig ist wegen der Verletzungsgeschichte. Das kann schnell sich auf einmal wieder in Wohlgefallen auflösen und dann sind wir wieder da, wo wir vor der Saison waren. Wide Receiver 1, overall, Diskussionen, da sind wir im Moment weit weg davon, aber ich habe es noch nicht aufgegeben.
Gut. Dann haben wir es.
Super. Ja, nicht schlecht. Das war wieder einiges. Aber ihr habt halt auch Top-Fragen gestellt und viele. Und da freuen wir uns. Und da nehmen wir natürlich alles mit, was geht. Und ja, immer geil. Mailbags machen mir auf jeden Fall immer eine Menge Spaß.
Ja, mir auch auf jeden Fall auch. Und Respekt, echt gute Fragen wieder dabei. Spannend. Ja. Hat uns auch Spaß gemacht. Cool.
Ja. Nice. Gut, Phil, dann wünsche ich dir jetzt was. Schönen Abend noch. Und ja, wir erholen uns und hören uns dann nächste Woche wieder.
Alles klar.
Der ersten Urlaubsepisode.
Jawohl.
Nice.
Ciao.
Passt. Hau rein. Ciao, ciao.